Schön, dass Sie dabei sind. Wir melden uns aus München, starten auch ins neue Jahr. Wünschen Ihnen allen natürlich ein gesundes 2025. Wir freuen uns, dass die Bundesliga wieder losgelegt hat. Die Bayern bleiben oben, halten diese 4 Punkte auf Leverkusen durch diesen Elber, durch dieses Tor von Kane in Gladbach. Und das schaffen sie gestern ohne Musiala. Und bei dem geht es ja um den Vertrag. Muss man eine Ausstiegsklausel akzeptieren beim FC Bayern München? Sonderregel für Musiala. Werfen die Bayern ihre Prinzipien über Bord? Darüber sprechen wir heute. Und wir sprechen über den BVB. Der ist ganz anders gestartet als die Bayern, nämlich mit einer Heimniederlage. Ganz frühes Gegentor gegen Leverkusen und am Ende eben 0 Punkte. Ohne Ende Verletzte, ohne Ende Kranke. Fehlstart also nach der Winterpause. Wie kommt der BVB wieder in die Spur? Und wir sprechen über die Schiedsrichter in dieser Saison. Wir sprechen auch mit einem Schiedsrichter, denn die bereiten sich vor auf die zweite Saisonhälfte und auf Neuerungen. Und die hören sich dann in der Zukunft so oder so ähnlich an.
Wurde ein mögliches Handspiel im Strafraum
überprüft. Nach Ansicht der Bilder lag kein Foul vor.
Dementsprechend ist der Spieler mit der Nummer 9 mit der roten Karte ins Feld zu verweisen.
Finale Entscheidung, Strafstoß.
Also die Schiris haben sich im Trainingslager in Portugal vorbereitet auf Innovationen, die in der Liga geplant sind. Werden die Schiedsrichter ihre Entscheidungen bald im Stadion über Lautsprecher verkünden? Das auch ein großes Thema in der Sendung. Und unser erster Gast ist der Joker-König der Bundesliga, mittlerweile sehr geschätzter Fußballexperte. Hier ist Nils Petersen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Dankeschön.
Deine längste, erfolgreichste Zeit beim SC Freiburg. Und wir haben den Trainer, den jetzigen Trainer, deinen ehemaligen Mitspieler, Julian Schuster, mal gefragt, ob er eine Anekdote hat zu Nils Petersen. Und da geht es um Verständigungsschwierigkeiten. Aber hören Sie selbst.
Wenn Sie sich an die gemeinsame Spielerzeit mit ihm zurückerinnern, gibt es da so einen Moment, eine Anekdote, die Ihnen auf Anhieb präsent ist und die Sie gerne zum Besten geben?
Ja, ich erinnere mich gerne an einer der ersten Trainingslager zurück. Ich glaube, es war sogar das erste Trainingslager, als wir auch in Spanien waren. Er saß dann beim Essen neben mir und ich glaube, er hat 20 Mal gesagt, wie bitte? Und ich dachte jedes Mal, so undeutlich spreche ich doch gar nicht. Also er hatte echt eine brutal lange Anlaufzeit, was unser Dialekt angeht und wie hier dann eben auch dann gesprochen wird. Aber wir hatten eine tolle, tolle gemeinsame Zeit, natürlich auch eine erfolgreiche Zeit.
Ja, eine total erfolgreiche Zeit. War das wirklich so schwierig?
Ja, zum Glück war er mein Mitspieler, nicht mein Trainer. Ja, also das wäre noch komplizierter
hättest
geworden.
Du gar nicht mehr gewusst, was du machen sollst auf dem Feld.
Da wäre ich Innenverteidiger gewesen wahrscheinlich.
Aber mittlerweile verstehst du das ist dieses Breisgauerische?
Ja. Also mittlerweile geht's, aber damals habe ich mich echt schwer getan. Das war mir wirklich sehr unangenehm. Es war ein verdienter Spieler und dann kommst du dahin und verstehst ihn die ganze Zeit nicht. Aber naja.
Ja, also ich hoffe, du verstehst heute alles in der Sendung. Wir verstehen dich. Freuen uns sehr,
danke,
dass du da bist heute bei uns. Bleib bei mir. Ich möchte dir und unseren Zuschauern zu Hause jetzt den Rest unserer Runde vorstellen. Ich kann sich wirklich sehen lassen. Grüße sehr herzlich aus Oslo extra angereist. Jan Age Fjørtoft, hallo.
Hallo, hallo.
Dann haben wir den Geschäftsführer Sport der Schiri GmbH, da, also der Schiri-Boss Knut Kircher. Hallo, Knut. Von Sky, Marlon Irlbacher. Hallo, Marlon. Von der Bild-Zeitung, der Bayern-Experte Heiko Niederer. Hallo, Heiko. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute hier ist, dass er sich hergeschleppt hat. Hier ist Mario Basler. Und warum sage ich hergeschleppt hat? Warum wohl? Weil er mal wieder versucht hat, Fußball zu spielen. Und das ist bei seinem Fitnesszustand und in seinem Alter nur bedingt eine gute Idee. Aber schauen Sie selbst.
Jetzt wird geboot, jetzt guckt er. Das ist die Show. Jetzt.
Und jetzt trifft er. Wieder trocken nach rechts. Aber eieieiei, Ischias Sakralgelenk. Ja, die Hüfte, was hat er? Oha, da hat sie ihm reingeschossen.
Und alle Banken an und Riesenapplaus für Mario Master. Alles Gute, schnelle Genesung für ihn.
Er ist wieder auf den eigenen zwei Beinen hier reingehumpelt. Mario, was war? Ist die Zigarettenschachtel runtergefallen oder was war da?
Nein, ich habe mich zu viel warm gemacht. Und es war nicht gut. Die wollten mich eigentlich mit dem Hubschrauber abholen. Habe ich gesagt, nee, nee.
Aber was ist es wirklich? Irgendwie eine Zerrung oder
was? Ich habe einen Faserriss im Hüftgelenk, ja.
Faserriss im Hüftgelenk? Hattest du nie in deiner aktiven Karriere sowas, oder?
Ich war nie verletzt.
Das erste Mal. Aber Respekt, dass du dich trotz dieser unglaublichen Schmerzen heute hier in den roten Schuhen setzt. Helfen Sie ihm ein bisschen. Unterstützen Sie unseren Mario Basler. Und jetzt kommen wir zum Ernst des Ganzen, nämlich zu Ruth Hofmann, die ich ganz herzlich begrüße mit der Frage der Woche. Da geht es um eine Entscheidung am grünen Tisch, Ruth.
Ich freue mich auch, hallo. Schönes neues Jahr an Sie natürlich auch noch, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mario, ich bin froh, dass du hier einfach sitzen kannst bei uns in der Runde. Und wir befassen uns heute in der Sendung mit einem Thema, das uns seit dem vergangenen Jahr begleitet. Es geht um diesen Feuerzeugwurf. Hier sehen wir es nochmal aus dem Union-Block gegen Bochum-Keeper Patrick Drewes. Er konnte daraufhin nicht weiterspielen. Das Spiel wurde kurz unterbrochen und dann aber zu Ende gebracht mit einem sogenannten Nicht-Angriffspakt, ging 1:1 aus. Und gegen diese Wertung hat der VfL Bochum Einspruch eingelegt und diesem Einspruch wurde jetzt stattgegeben vom DFB-Sportgericht und demnach wurde am Donnerstag dieses Spiel mit 2:0 für den VfL Bochum gewertet. Also die Punkte gehen an Bochum und nicht geteilt mit Union Berlin. Das ist für die Berliner ein Skandal. Die werden in Berufung gehen, also das Ganze ist noch nicht rechtskräftig. Und diverse Mitkonkurrenten im Abstiegskampf stehen den Berlinern zur Seite. Ja, die große Frage ist, was halten Sie denn überhaupt von diesem Urteil? Ist das so fair? Sagen Sie ja, nur so lassen sich ähnliche Taten verhindern, wie zum Beispiel Nachahmer? Oder sagen Sie nein, so ein Urteil schadet dem Fußball, denn es ist letztendlich Wettbewerbsverzerrung. Finde ich eine sehr spannende Frage. Bin gespannt, was Sie sagen, liebe Zuschauer, und natürlich, was die Runde dazu sagt. Dankeschön.
Danke dir, Ruth. Zu dem Thema kommen wir gleich noch in unserer Sendung. Aber ich würde ganz gerne mit dem Topspiel von gestern Abend einsteigen. Und Mario, das Ding ist entschieden worden durch einen Elfer für die Bayern. Jetzt gucken wir mal drauf. Und sag mal, war das einer? Hättest du den Elfmeter gepfiffen? Olysee?
Na, ich bin ja erstmal froh, dass Bayern gewonnen hat. Wie sie es gewonnen haben, ist eigentlich wurscht. Aber das ist natürlich schon eine Entscheidung gewesen. Ich glaube, den muss man nicht unbedingt geben, weil wenn du diesen Elfmeter gibst, dann musst du ja praktisch fast nach jeder Standardsituation, nach jedem Eckball, musst du ja schon einen Elfmeter geben. Ich meine, klar, er trifft ihn da ein bisschen, er stummt ihn oben ein bisschen oder schiebt ein bisschen mit der Hand, aber...
Wie siehst du es denn?
Ich sehe, ich glaube, das war ein Elfmeter. Und wenn das man dann zehnmal
war
ein Elfmeter, Olysee hilft dann dabei. Ja. Also das ist ja ganz klar, dass er hilft dabei. Aber ich finde, er trifft ihn. Wir haben das in der Zeitlupe gestern gesehen. Und zu deiner, Mario, wenn man sagt, oft sagt man, dass man, da muss man da zehnmal pfeifen. Ja, aber da muss man ja zehnmal pfeifen. So einfach ist es, wenn
aber
man so steht so beim Ecke, das
Hallo,
ist dann
ein Elfmeter. Los. Elfmeter.
Ganz klar, ja, Elfmeter, genau.
Aber wir haben doch am Freitagabend auch eine Entscheidung gehabt bei
Die kommt schauen wir uns auch noch an später, ja?
Da musst du das, da ist ja auch ein 100%iger Elfmeter.
Two wrong doesn't make one right, Mario.
Halt, Deutsch bitte auf Deutsch.
Bitte Deutsch hier. Also
genau.
Zweimal falsch, macht nicht einmal richtig, oder
genau,
was?
Genau.
Ja, okay. Was sagst du als ehemaliger Stürmer? Macht das Olysee einfach clever? Oder also, hättest du dir gewünscht, dass der Schiri sagt, ah, das reicht mir nicht?
Also ich habe im ersten Moment sofort gesagt Elfmeter. Ja. Und da hat mich auch nicht gewundert, dass der Schiri pfeift, als ich dann die Szene gesehen habe. Und dann fand ich auch den Gladbacher Spieler Ulrich, der hat nicht wirklich wahnsinnig reklamiert. Also wäre ich der Verteidiger gewesen, ich wäre durchgedreht. Ja, weil es war ja nicht viel. Und Olysee hat gleich gejubelt. Deswegen dachte ich, okay, dann war es ein sicherer Elfmeter. Und dann sehe ich die Szene nochmal und denke so, puh, ist nicht viel.
Ja.
Aber es reicht dann am Ende auch. Deswegen sage ich auch eher Elfmeter.
Und dein Wort hat natürlich Gewicht, weil du ja selbst schon mal als Schiedsrichter, wer sieht's ja hier,
so ist es.
Eingesetzt wurdest, ja, und von Dennis Aitekin da instruiert wurdest. Du hast also das schon erlebt, wie schwierig das ist, da die richtige Entscheidung zu fällen in Sekundenbruchteilen. Jetzt aber zum Schiri Boss. Der sagt wahrscheinlich überraschenderweise, die Entscheidung ist so richtig, wie sie gefällt wurde.
Überraschenderweise stimme ich dazu. Die Entscheidung war absolut richtig, ja.
Also gibt es keine Diskussion?
Nein, gibt es gar keine Diskussion. Felix Zweier hat es gestern auch in einem Statement gut nochmal dargelegt. Es ist ein Beinstellen, das muss nicht heftig, das muss nicht leicht sein. Es ist ein Beinstellen, das hat eine Wirkung. Es ist ein leichter Stoß von oben. Und ja. Wenn das nicht passiert, der Spieler steht da, der hat den Ball unter Kontrolle, der schießt direkt aufs Tor. Also von daher für uns klar.
Wir werden das später ja noch ein bisschen vertiefen, auch so die Leitlinien für die Schiedsrichter, die ihr euch vorgenommen habt. Also die Eingriffsschwelle für den VAR ist höher als vielleicht früher. Das heißt in dem Fall auch richtig, dass der VAR dann die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld stehen lässt, ja?
Absolut richtig. Also die Entscheidungsschwelle soll so hoch sein, dass wir die starken Schiedsrichter, die im Grunde genommen das Gefühl haben müssen für eine tolle Spielleitung, für ein gutes Spielmanagement, auf dem Platz belassen. Mhm. Und nur wenn es wirklich, wirklich klar und offensichtliche Bilder gibt und Dinge gibt, wo man sagt, da musst du jetzt rein, das kann nicht stehen bleiben, dann ist es entscheidend zu sagen, okay, dann greife ich als VAR rein.
Interessant, was Nils aber sagt, weil dein Schiedsrichter soll dann in einer Sekunde alles entscheiden.
Genau.
Und wenn der Verteidiger nicht so macht oder macht so, ja, das spielt eine Rolle.
Klar.
Und das haben wir auch gesehen. Das hat mich überrascht von den Gladbacher. Ja. Die waren so, naja, klar, das waren 11 Meter.
Danke, ja, ich glaube, der Gladbacher hat einfach auch gespürt. Ich glaube, da war das Knie an Knie.
Ja, schon, aber trotzdem kann man das irgendwie beeinflussen, die Entscheidung von den Schiedsrichter.
Ja, aber das ist ja nichts Neues. Also, sagen wir, Reaktionen im Umfeld, die sind seit eh und je, seit ihr Fußball gespielt habt, war das auch immer ein
Ja, aber die beeinflussen ja euch Schiedsrichter auch.
Das versucht ja jeder.
Ja, ja, eben, Publikum, aber auch die Reaktionen.
Ja, ja. Es gibt ja Sicherheit, das, was gemeint, gibt Sicherheit als Schiedsrichter. Wenn der Verteidiger nicht kommt, dann sagst du, oh, dann...
Ja, dann super. Genau. Also, hier sind alle offensichtlich der Meinung, okay, so, Tim Kleindienst sah das gestern ein bisschen anders. Überhaupt die Gladbacher waren nicht zufrieden mit der Spielleitung. Aber hören wir mal Tim Kleindienst.
Natürlich ist es einfach, ja, auf Deutsch wirklich mal richtig kacke, dass wir halt so einen Elfmeter da gegen uns kriegen, weil ich glaube, das hat dem Spiel überhaupt nicht gut getan. Ich hätte mir dennoch eine deutlich souveränere Leistung gewünscht von unserem Schiedsrichter heute. Und ja, ist am Ende bitter, weil es bringt dann so ein bisschen das Spiel durcheinander.
Ja, und dann gibt es ja, das ist ja immer so eine subjektive Sicht auf so ein Spiel. Ja? Jetzt ist es halt der Spieler von Gladbach, der fühlt sich da benachteiligt. Gab aber eine Szene auch die wollen wir uns noch anschauen, in der ersten Hälfte, wo die Frage ist, muss es da nicht eigentlich Elfmeter geben für die Bayern gegen Gladbach, weil das ein Handspiel von Reiz im Strafraum ist. Mario, was ist dein Instinkt, wenn du das siehst? Also Rettungstat und dann gehen die Arme hoch und...
Naja, das ist für mich überhaupt gar kein Elfmeter. Ne? Ich meine, das ist eine kurze Distanz. Der Spieler versucht sich ja zu schützen. Also wenn er die Hände jetzt nicht vors Gesicht nimmt, dann kriegt er den Ball wahrscheinlich mitten auf die Murmel und fällt wahrscheinlich um. Also,
das war ja schon ein bisschen oben drüber.
Also, ja, aber man sieht ja, das ist ein Schutzreflex. Und von daher, das war für mich überhaupt gar keine Grundlage, einen Elfmeter zu geben.
Da soll er auch hin mit der Hand.
Also genau.
Ganz ehrlich, aus der Entfernung,
schützt sich ja
nur. Da reagierst du ja nur noch und das ist der eigene Mann. Ich glaube, die Regel ist klar. Also.
Aber generell versteht ja keiner der Handballregel.
So
das
ist
es. Der Einzige, der es verstanden hat, war Albert Einstein, er ist tot. Also das ist unmöglich zu verstehen. Ich bin bei Mario, ich bin bei euch. Das war kein Elfmeter, aber der Handballregel. Entschuldigung, Herr Schiedsrichter, da musst du etwas machen.
Also wir haben ja auch im Regelbuch geguckt. Es ist nicht zu, also es gibt, gestern kam dann irgendwann so die Information raus, ja, wenn man einen Ball klärt aus dem eigenen 16er raus und der eigene Spieler mit der Hand dran ist, dann ist es kein Strafstoß. Steht aber so nicht geschrieben, zumindest in den deutschen Regeln nicht. Aber es gibt, Knut Kircher, beim IFAB oder bei der Internet, bei der UEFA-Auslegung, da doch eine klare Anweisung an die Schiedsrichter. Erklären Sie uns das.
Also im Grunde genommen ja, die Anweisung gibt es seitens der UEFA und der schließen wir uns natürlich an. Und nicht nur in dem Fall, sondern schon auch die ganze Zeit, in der wir das haben. Dass bei einem so wie in diesem Beispiel gezeigten Klärungsversuch aus der Box heraus, wenn ich dann getroffen werde vom eigenen Mitspieler, selbst an einen unnatürlich gehaltenen Arm oder Hand wie in diesem Falle, es nie zu einem Strafstoß führen darf.
Dann haben wir die zwei Dinger jetzt schon mal geklärt. Sind denn die Bayern eigentlich happy mit ihrer Leistung gestern gewesen?
Ich glaube, sie sind sehr, sehr happy, dass sie mit einem Sieg gestartet sind. Ich glaube, mit der Leistung nicht so ganz. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen ausbaufähig. Wissen sie aber auch selber, Max Eberl hat es danach im Spiel, finde ich, etwas zu hoch gehängt, dass das ein Statement-Sieg war. Also so würde ich es mal nicht sagen. Das war schon noch etwas holprig und da geht noch mehr bei Bayern, definitiv.
Wir kommen auch zum FC Bayern nochmal zurück in dieser Sendung, sprechen natürlich über die ganzen Vertragsthemen. Kimmich hat ja gestern sich geäußert. Musiala, werden wir mal abwarten, ob der FC Bayern dann wirklich eine Klausel macht. Auch da interessiert mich eure Meinung. Und wir sprechen natürlich über dieses Urteil des DFB-Kontrollausschusses, dass Bochum das Spiel in Union 2:0 gewonnen hat. Ist das richtig oder falsch? Union-Präsident Zingler war auf der Zinne, ist stinksauer und sie haben auch schon Einspruch eingelegt. Das also nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag, erste Sendung des neuen Jahres. Und der Stuhl neben mir ist leer, weil Nils Petersen mich verlassen hat, ist zur Ruth nach vorne gegangen. Weil jetzt gleich Fragen aus dem Netz kommen, aber eine habe ich vorweg. Nils, Tor des Jahres hast du mal geschossen. Dieses Ding da, was wir uns jetzt nochmal anschauen. Fehlpass war von Nuri Sahin übrigens. Und dann hast du einfach deine Instinkte laufen lassen oder wie war das?
Ich wusste, ich brauche nicht ins Laufduell gehen. Also da hätte ich keine Chance gehabt. Ich musste den Ball loswerden. Und das war die einzige Möglichkeit. Ja. Aber ich hatte es im Kopf schon, die ganzen Wochen vorher.
Ja, tatsächlich.
Ja, wirklich.
Und Roman Bürki irrte da ein bisschen rum und das Ding schlägt ein. Tor des Jahres. Wann war es? 2018 oder sowas? Ja,
2018, nicht unhalb.
Gratulation.
Danke schön.
Und Applaus für Nils Petersen. Aber jetzt Ruth, du bitte.
Ja. Ich habe ihn mir einfach mal geschnappt. Er ist ja fit, er kann sich die Beine vertreten für die Frag den Stargast-Rubrik. Und vielleicht gleich anschließend an dieses Spiel mit deinem sensationellen Tor. Die Frage, was war das verrückteste Spiel in deiner gesamten Karriere?
Oh, das verrückteste Spiel? So spontan fällt mir jetzt gerade ein, es war noch ein Zweitligaspiel mit Cottbus. Das war mal ein 5-5 Montagabend. Es gab ja früher noch das gute alte Montagabendspiel. Das ging rauf und runter. Das fällt mir jetzt so spontan ein.
Oh ja, aber da sind wahrscheinlich noch eine Menge andere Spiele, die mir dann auch noch einfallen würden. Hier von Tom, der möchte wissen, warum hast du dich nicht beim FC Bayern München gehalten?
Eigentlich im Nachhinein sage ich, es sollte genauso sein. Ne? Also meine Rolle war damals klar, Mario Gomez Stürmer Nummer 1. Ich mache ihm jetzt keinen Druck, hätte ich auch so nicht geschafft, qualitativ in dem Moment. Aber wenn er verletzt war, krank war oder mal in Watte gepackt wurde, dann war ich halt da. Und das war für ein Jahr auch super. Also ich durfte Champions League spielen, ich durfte auf dem Niveau lernen, dazulernen, besser werden. Und nach einem Jahr bin ich dann halt weg und habe mich dann halt woanders tabellarisch wiedergefunden, da, wo ich dann auch hingehört habe. Deswegen, es sollte genauso sein.
Lehrreiche Station in jedem Fall. Und hier heißt es, vermisst du nicht das Kicken in der Bundesliga?
Ich sage immer so aus Spaß, also früher habe ich 80 Minuten zugeguckt, jetzt 90. Also es hat sich nicht so viel gewandelt. Es sind ein paar Minuten mehr jetzt, die ich Zeit habe auf der Bühne.
Aber die 10 Minuten sehr erfolgreich beschritten. Und diese Frage finde ich auch schön, weil ich weiß, dass die in Anlehnung an deine Aussage kommt, dass du jahrelang während deiner Bundesliga-Zeit verblödet bist, weil du dir so wenig Wissen aneignen konntest. Jetzt heißt es hier, was haben Sie alles seit dem Karriereende dazugelernt?
Ja, die Aussage habe ich im Nachhinein schon ein bisschen bereut, ja? Dass es so lange noch irgendwie angehalten hat, dass ich damit konfrontiert worden bin. Aber was habe ich dazugelernt? Also es hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel gewandelt. Ne? Ich schaue wahnsinnig weiterhin viel Fußball. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mir neue Themenfelder eröffnet habe. Also ich darf hier sonntags mehr in Expertenrunden sitzen als früher. Jetzt hätte ich wahrscheinlich Videoanalyse oder müsste Läufe machen. Jetzt sitze ich lieber hier.
Ganz genau, ist so eine gute Alternative und erweitert auch den Wissenshorizont, ne, haben wir jetzt gelernt. Und weil du schon deine Rolle bei den Bayern angesprochen hast, dass du sagst, du hast dich damit eigentlich ganz gut abgefunden. Die Frage, sollten sich die Bayern einen Ersatz für Kane holen? Also dann weißt du ja Bescheid, ob das eine gute Variante wäre, da vielleicht noch so einen Superjoker zu holen.
Ja, also ich bin Fan davon, dass man einfach jemanden dahinter in der Hinterhand hat, der diese Boxposition auch kann. Ne? Du kannst ja jeden mal hinstellen, aber du musst dann Spieler binden, du musst dafür sorgen, dass auch deine Mitspieler dann halt in Position kommen. Und in den letzten Jahren mit Mandzukic, Pizarro, Choupo-Moting, Sandro Wagner, ich, da waren immer ein paar Stürmer, die dann halt auch mal spielen konnten, damit halt der Stürmer Nummer 1 gerade Richtung Februar, März, wenn es in die entscheidende Phase geht, auch mal dann in Watte gepackt werden kann und dann halt für die Topspiele dann auch bereit ist. Deswegen, ich bin Fan davon.
Nils, vielen Dank. Das waren die Fragen von unseren Usern.
Danke.
Immer schön. Ich schicke dich zurück in die Runde und gebe aber die Frage weiter an euch. Was ist mit dem Ersatz für Harry Kane?
Du als Stürmer, als Ehemaliger, hat er da einen Punkt? Ist das eigentlich eine Schwäche, in Anführungszeichen, dieses überragenden Bayern-Kaders, dass es da keinen Backup gibt für Harry Kane?
Ja, weil der Standard ist ja, Champions League zu gewinnen. Das ist immer so beim Bayern. Und wenn man sieht dann die Konkurrenten, wie man sieht beim Real Madrid, weil da alles rumläuft, momentan beim Liverpool. Die spielen ein bisschen anders beim Liverpool, aber die haben trotzdem viele Angreifer, die können Tore schießen. Mhm. Das ist ja natürlich eine Schwäche. Das ist nicht eine Schwäche, solange Harry Kane spielt. Und solange Harry Kane seine Tore macht, dann ist es kein Problem. Aber ich denke schon, wenn man sieht die ganze Saison, und ich hoffe natürlich nicht, dass der Harry Kane verletzt wird, dann brauchst du Alternativen.
Ich glaube, du hast da eine ganz interessante Idee, oder? Wer da in Frage kommt aus deiner Sicht für so eine Backup-Position?
Ich habe tatsächlich Niklas Füllkrug auf dem Schirm, weil das ist für mich der perfekte Stürmer, den du einfach reinschmeißen kannst, der immer liefert, wenn er reinkommt. Ich glaube, er kommt jetzt auch in ein Alter, wo er vielleicht mit so einer Nummer-2-Stürmer-Nummer beim FC Bayern München gar nicht so unzufrieden wäre. Und ich glaube einfach, er ist jemand, der dir vor allen Dingen in der Kabine richtig was garantiert. Das ist ein Typ und den würde ich beim FC Bayern München ganz klar sehen.
Die Frage, ob er sich so sieht in der Backup-Rolle oder ob er nicht einfach Stürmer Nummer 1 sein will.
Timing ist ja gut jetzt, weil jetzt kommt der neue Manager, jetzt kommt Graham Potter, die brauchen eigentlich Harry Potter, aber die haben Graham Potter geholt. Und da ist wirklich eine Phase. Ich habe ihn jetzt gesehen live, letzte Samstag hat er ein Tor gemacht gegen Manchester City und ich finde es gar keine schlechte Idee.
Ich glaube, er hat sich leider verletzt gestern. Ne?
Ja, er ist verletzt jetzt wieder. Ja. Mario, glaubst du, der FC Bayern sollte da im Winter oder spätestens im Sommer überlegen, da noch eine Zweitbesetzung für diese Neuner-Position zu holen?
Nee, die Gefahr ist natürlich groß, wenn er sich verletzt. Ne? Da fehlt ja natürlich auch vorne einer, der immer im Fokus steht, der immer beim Fokus der Abwehrspieler steht. Ich bin ja nach wie vor immer noch so ein Verfechter auch von Tell. Ne, den ich als Riesenfußballer sehe. Ich glaube einfach, dass man diesem Jungen auch mal irgendwann mal eine Chance geben soll. Ich glaube, der kann diese Position, könnte er auch spielen. Er ist groß, er ist schnell, er ist beidfüßig. Ich glaube halt, wenn dann die Zeit irgendwann von Thomas Müller, gut, die eigentlich ja schon vorbei ist, aber wenn er dann keinen Vertrag mehr beim FC Bayern hat, sollte man halt auch mal auf Tell setzen und nicht immer auf Thomas Müller, weil ich glaube, Tell ist ein Riesenfußballer, der auch mal die Chance verdient hat.
Aber Heiko, setzt man denn auf ihn? Also den Eindruck kann man ja nicht gewinnen, oder?
Eigentlich ja, aber man muss sagen, dass der Weg von ihm so ein bisschen leicht bergab geht. Also es hat ja schon seine Gründe, dass er so wenig Spielzeit bekommt in diesem Jahr. Also er hat nicht wirklich überzeugt, wenn er reinkam. Ist auch im Training vielleicht nicht so auffällig, wie er es mal war, als er noch jung war. Haben wir alle im Kopf, dass er am Anfang ein Joker-Tor nach dem anderen gemacht hat. Hat im Moment ein bisschen eine schlechte Phase, deswegen
schwierig. Aber wir haben es gerade im Vorfeld auch besprochen. Warum hat man ihn nicht letztes Jahr ausgeliehen und hat gesagt, so, der geht jetzt mal ein Jahr irgendwo hin, schießt richtig Tore und dann kommt er wieder mit ganz viel Selbstvertrauen und dann hast du ihn als Stürmer.
Ist aber wieder bei dieser Backup-Rolle. Irgendeinen brauchst du natürlich und eigentlich wäre das perfekt. Ein junger Spieler, der das ausfüllen kann. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, hinter Harry Kane, der will ja auch immer spielen. Das ist ja quasi wie ein zweiter Torwart. Ja. Du musst wirklich ewig auf deine Chance warten und der ist ja auch fast nie verletzt.
Also was heißt, er will immer spielen? Ist er der Trainer?
Nein, aber es ist Harry Kane. Ja, okay. Also von daher.
Nein, ich wollte nur wissen. Nein, aber es ist interessant, weil den Spieler zu holen, um ein Joker zu sein, dann bekommst du ja die qualitativ besten Stürmer nicht.
Das ist Mathematik, genau, ist ganz einfach.
Das ist genau das
Spiel. Du kennst es selber, wir sind sensibel. Und ich glaube, selbst Harry Kane, trotz seiner Vita, wenn er dreimal nicht trifft, darf es nicht sein, dass dann in der Presse steht, jetzt muss Füllkrug von Beginn an und jetzt muss der von Beginn an.
Genau.
Das ist also der Spieler, der kommt, muss wissen um seine Rolle.
Weil du gerade von sensibel sprichst, du hast in deinem Buch ja auch über diese Bayern-Zeit ein bisschen gesprochen. Und das klang jetzt so positiv. Aber für dich war es, glaube ich, damals auch richtig hart zu merken, oh, ich kriege hier meine Zahlen, immer meine Daten und ich merke, ich bin gar nicht gut genug für den FC Bayern, oder?
Ja, logisch, das gehört auch dazu. Ich meine, wenn man bei der besten Firma arbeitet, muss man auch die besten Zahlen präsentieren. Wenn man das nicht schafft, dann spielt halt immer Gomez. Das war okay. Ja. Also aber ich kannte meine Rolle und ich finde es auch okay, wenn das jedes Jahr wer anders macht. Aber du musst jemanden dahinter haben, der diese Rolle innehat. Ja, da gibt's, wenn Bayern München in Freiburg, Augsburg, Mainz anruft und dann einen Stürmer haben will, der Stürmer geht da zu Fuß dahin, selbst wenn er eine Saison vielleicht auch nur Joker sein darf. Aber du brauchst jemanden in der Hinterhand, der diese Position bekleiden kann und ich glaube, ich sehe jetzt zum Beispiel auch Tell nicht in dieser Position, der die Quote gerade hat, wie du es auch gerade angemerkt hast.
Wir machen eine kurze Unterbrechung an dem Punkt, sorry Jan Arge, Hinweise von unserem Sportwettpartner und danach sprechen wir über den VfL Bochum, der gestern verloren hat. Unter der Woche am grünen Tisch gewonnen hat. Und ob das alles so richtig ist, diskutieren wir hier. Jetzt 89 Sekunden Geduld, dann geht's weiter. Da sind wir schon wieder bei uns in der Runde am Stahlberg-Doppelpass. Und ich habe Ihnen gesagt, es geht um das Urteil gegen Union nach dem Feuerzeugwurf. Die drei Punkte, die jetzt erstmal sozusagen erstinstanzlich dem VfL Bochum zugeschrieben wurden. Da gibt es jetzt wieder eine Berufung dagegen. Damit Sie die Grundlage haben für die folgende Diskussion, jetzt Norman Soleder mit diesem Fall.
Ein folgenschwerer Wurf und sein langes Nachspiel. Auch 4 Wochen nach dem Skandalspiel in Berlin ist der Fall noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Das DFB-Sportgericht hat zwar entschieden, die Begegnung für den VfL Bochum zu werten, doch dagegen geht Union jetzt in Berufung. Der eigentliche unsportliche Skandal hat vor Gericht stattgefunden. Der Union-Präsident unterstellt dem Bochumer Torhüter Schauspielerei und sieht seinen Verein als Opfer. Eine Einschätzung, der sich das Sportgericht nicht anschließen wollte. Für eine Schauspieleinlage haben wir nicht die entsprechenden Anhaltspunkte bekommen. Wohl aber für ein Fehlverhalten des Schiedsrichters. Schiri Petersen hätte das Spiel laut Sportgericht nach der Unterbrechung nicht wieder freigeben dürfen. Ein Spielabbruch ist durchaus erforderlich gewesen. Mittlerweile hält Dirk Zingler auch diese Einschätzung des Sportgerichts für einen Skandal. Da wird auch gerne mal ein Schiri geopfert. Fest steht, der Feuerzeugwurf von Berlin hat zu Konsequenzen geführt, die für den Fußball und für den Wettbewerb unbefriedigend sind.
Ich ein bisschen Bauchschmerzen habe. So ein bisschen meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass am Ende der Saison diese 2 Punkte mehr, die jetzt Bochum bekommen, dass die nicht irgendwie in der Form entscheidend sein sollten für den Abstieg. Dann würde ja ein Dritter geschädigt werden.
Rudi Völler hat Bauchschmerzen, der Bochumer Torwart hatte Kopfschmerzen und Union tut der Punktabzug weh. Auslöser all dieser Leiden, der idiotische Wurf eines einzelnen sogenannten Union-Fans. Die Entscheidung im Berufungsverfahren steht noch aus. Wir fragen, welches Urteil wäre wirklich gerecht?
Es war ja 89. Minute, es stand 1:1. Es wurde noch mal ein bisschen gespielt, nicht Angriffspakt. Mario, du hast dich nur aufgeregt während des Films. Was ist los mit dir?
Ja, also je öfter ich das Bild sehe, umso mehr kriege ich Schüttelfrost. Es ist eine absolute Frechheit, was der Torhüter macht. Nochmal, man darf es nicht. Man darf den Feuerzeugwurf nicht verharmlosen. Das gehört sich nicht. Der muss auch bestraft werden, der das gemacht hat. Aber das, was der Drewes gemacht hat, das ist der größte Skandal. Das ist der größte. Der wird noch nicht mal berührt.
Doch, das sieht man.
An den Haarspitzen, Entschuldigung.
Aber ich verstehe.
An den Haarspitzen, also das ist eine Frechheit.
Der größte Skandal ist ja der das wirft. Punkt 1.
Das ist sowieso
das verstehe ich. Also so, dass wir das mir richtig machen. Aber ich bin bei Mario. Ich habe noch nie eine Schwalbe in Phasen gesehen.
Genau.
Also der plötzlich 1, 2, 3, das habe ich nicht gesehen. Wir sitzen hier oft und diskutieren Schwalben. Das ist ja eine Aktion, aber das macht er. Und ich denke, dass man sitzt beim Sportgericht und wenn man keine Schwalbe da sieht, dann gibt es keinen Fußball, Leute.
Aber muss der erst bluten, dass man da was macht?
Also Entschuldigung,
das hat ja mit Bluten nichts zu tun.
Nein, aber du weißt,
erinnert euch mal zurück, Oliver Kahn in Freiburg.
Ja, das wissen wir.
Der rennt ja heute noch mit dem Golfball daneben drin rum.
Du meinst?
So, das ist mal das Erste. Der geht raus, der rennt rum, sucht den Golfball, findet den und. Und der hat noch weitergespielt. Das hätte ich verstanden, wenn der Spieler zusammengebrochen wäre, wie auch immer. Das hat nichts mit dem zu tun, ob der getroffen wird oder nochmal. Man darf es nicht verharmlosen, der Feuerzeugwurf. Aber es ist ganz klar zu sehen, das Feuerzeug fliegt an der Haarspitze vorbei, der läuft 4 Meter zurück. Dann fällt ihm ein, oh, ich könnte mal zusammenbrechen. Dann geht er hoch, rennt wieder nach vorne, holt das Feuer. Wir können es ja, lass doch mal durchlaufen. Jetzt geht er runter. Jetzt geht er gleich hoch, läuft.
Ja, du bist nicht der Regisseur, Mario.
Der Regisseur, bitte weiterlaufen lassen. So, dann geht er nach vorne, holt das Feuerzeug, zeigt es, um dann nochmal zusammenzubrechen, dann lässt er sie von zwei Mann stützen. Wird vom Platz runtergeführt. Ganz kurz, Flo, noch.
Ja, klar.
Dann steht er am Kabineneingang, wo es die Treppe runtergeht. Und ich habe gedacht, der bricht jetzt zusammen.
Aber ich finde trotzdem, ich finde jetzt, sagen wir mal so, jetzt nur auf Patrick Drewes zu gehen.
Habe ich ja gesagt.
Das sind alles Beobachtungen von außen. Wir können das letztlich nicht beurteilen. Ja? Also wirklich nicht. Also,
doch, ich kann es beurteilen.
Ja, gut, also du traust dir sowas zu.
Ich wurde mit Bierbecher beschmissen, also, mit allem.
Na, aber das ist ein wichtiger Punkt. Weil erstmal, wir sind nicht im Kopf von der Torwart, das ist ganz klar.
Ja.
Aber wenn du sagst, er ist in Schock, dann habe ich Angst für Bochum. Ja. Dann steigen die ab, wenn er Torwart haben. Ja, das ist so ein Schock bekommen. Aber du hast recht. Juridisch können wir das nicht beurteilen. So,
und deswegen, möchte ich die Diskussion auch noch mal Richtung zu der Frage am Ende unseres Beitrages lenken. Was wäre denn ein richtiges Urteil? Also seid ihr einverstanden, was da entschieden wurde, das Spiel 2:0 für Bochum?
Also meiner Meinung nach muss das Spiel so ausgehen, wie es ausgeht, nämlich wenn es zu Ende gespielt wird, 1-1 wahrscheinlich in dem Moment. Da muss es eine Strafe geben für den, der das Feuerzeug geworfen hat und vielleicht auch ein Geisterspiel für Union Berlin, okay. Aber das Ergebnis dann so zu lenken, dass der VfL Bochum dann gewonnen hat, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und das ist für mich ganz klare Wettbewerbsverzerrung.
Gucken wir mal, was Dirk Zingler gesagt hat. Ist ja gerade auch schon in dem Beitrag erwähnt worden, in Ausschnitten. Aber er ist natürlich richtig auf der Zinne. Also hier haben wir es. Es kann nicht das richtige Urteil sein, weil es massiv in den Wettbewerb eingreift. Die Folge ist, dass einer absteigt. Gut, das wissen wir nicht, aber es könnte sein, der es sportlich gar nicht verdient hat. Und es könnte ja auch sein, dass das Schule macht. Also man hat jetzt sozusagen schon mal so ein Urteil gefällt. Also wenn jetzt in Zukunft einer getroffen wird, dann wird Spiel abgebrochen und die andere Mannschaft gewinnt. Also steckt da auch Gefahr in diesem Urteil? Ich glaube, wir wissen alle, was man damit will. Möglichst hartes Urteil, um abschreckend zu sein. Aber die Frage ist, ob das überhaupt dann erfolgreich ist oder ob die Wirkung, die man sich erhofft, da erzielt wird. Nils, wie siehst du das?
Genau darum geht es. Rein sportlich eine Katastrophe. Weil wenn jemand das Spiel gewonnen hätte, dann noch Union Berlin. Einmal mehr und man kannte die tabellarische Situation. Aber es ist eine rein präventive Maßnahme. Also was mir manchmal auch ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel, es wird ja viel Pyro gezündet oder es werden Feuerwerkskörper geworfen oder Feuerzeuge geworfen. Und dann gibt es immer die Durchsage, bitte unterlassen Sie das. Da fehlt mir auch ein bisschen die Emotion, ja, daran zu appellieren, zu sagen, und das wird natürlich in Zukunft geschehen, unterlassen Sie es, bitte, 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 seien Sie solidarisch, sehen Sie zu, dass es hier nicht mehr stattfindet.
Denken Sie an die Folgen, wir könnten das Spiel verlieren.
Wir können absteigen, was da alles passieren könnte. Ich bin auch kein Fan von dieser Entscheidung, weil sie natürlich massiv in den Wettbewerb eingreift, aber es ist eine rein präventive Maßnahme, sage ich.
Ich finde ehrlich gesagt, dass der Zingler völlig übers Ziel hinausschießt, jetzt in alle Richtungen zu schießen, weil man muss ja erstmal sagen, Bochum war ja der geschädigt wurde im Endeffekt. Also da, auch wenn es nur 2-3 Minuten am Ende war, aber du hast das Spiel in einer schlechteren Formation am Ende zu Ende gebracht, als du es sonst gemacht hättest ohne diesen Wurf, egal wie jetzt die ganzen Konstellationen waren. Also von daher finde ich, sind sie die Geschädigten. Es ist schwierig, finde ich auch, weil es halt wirklich in den Wettbewerb eingreift, aber was soll Bochum sagen?
Also ich finde, das Schlimme ist, ich kann mich ja jetzt als Fan da hinstellen, kann das Trikot der anderen Seite anziehen, gehe da mal rüber und schmeiß mal ein paar Feuerzeuge und wenn ich einen treffe, ja, dann 3 Punkte für meine Mannschaft, ist ja super. Ja.
Aber es geht.
Gut, deshalb muss man vielleicht die einzelnen Leute hart bestrafen, damit sowas überhaupt nicht vorkommt. Ja.
Juridisch können wir da diskutieren, Paragraphen kann man diskutieren, aber es ist gefährlich. Und du siehst auch hier die Leute. Wir wollen nicht, dass man eingreift auf Ergebnisse. Jetzt könnte am Ende, der 34. Spieltag, steigt eine Mannschaft ab. Das muss ja nicht eine von den 2 Mannschaften sein. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Der Volltrottel, der das wirft, der muss gesperrt werden.
Den haben sie ja auch schon
erwischt. Genau. Leeres Stadion, okay. Aber wenn man reingeht in die Ergebnisse, wow, das ist gefährlich.
Knut Kircher hört die ganze Zeit zu. Und wir haben ja aus dieser Urteilsbegründung letztlich gehört, der Schiedsrichter habe einen Fehler gemacht. Er hätte das Spiel nämlich nicht wieder anpfeifen dürfen. Wir hatten vor dieser Pause, vor dieser kurzen Weihnachts- und Silvesterpause Lutz Wagner hier. Der hat gesagt, nein, der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht. Wir haben Zingler gerade gehört oder gelesen, der sagt, wow, wir haben das miterlebt, wie der Schiedsrichter unter Druck gesetzt wurde, einen Fehler zuzugeben. Ist das also ein Fehler gewesen von Martin Pedersen, dieses Spiel wieder anzupfeifen?
Gar nicht. Also,
das heißt, das Urteil oder die Urteilsbegründung ist dann aus eurer Sicht Unsinn?
Ja, ich will das gar nicht werten, ob das Unsinn ist oder nicht, sondern für uns ist erstmal in so einer Situation, das ist eine brutale Ausnahmesituation, die du als Schiedsrichter erlebst, Gott sei Dank und hoffentlich nie oder nur einmal in deiner Schiedsrichterkarriere so etwas entscheiden zu müssen. Und der Leitgedanke, der uns da trägt, ist, kann das Spiel noch ordentlich fortgesetzt werden, mit dass eben für Leib und Leben keine Gefahr besteht der Beteiligten.
Ja.
Und da ist Ruhe zu bewahren als Schiedsrichter, das hat Martin Petersen ausgezeichnet gemacht, hat sich abgestimmt mit den Mannschaften, hat sich abgestimmt mit dem Veranstalter, mit Polizei, und es wurde ihm von mehreren Stellen auch versichert, dass dem so ist. Und damit hat er dann Rechnung getragen dem, was das Regelwerk vorgibt, und sagt, okay, dann machen wir das Spiel zu Ende. Für alles andere, nicht Angriffspakt und sonst was, ist er nicht verantwortlich. Das sind die Mannschaften, da haben die sich abgesprochen. Und von daher hat er aus unserer Sicht alles richtig gemacht, dass bei so einer Sportgerichtsverhandlung, und ich war auch mal Teil einer Sportgerichtsverhandlung, dass da natürlich auch Fragen kommen, dass du da so ins Kreuz vorher kommst und dass da vielleicht gefühlt eine Drucksituation entsteht, wenn man das betrachtet. Es war für den Schiedsrichter keine Drucksituation. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Und von daher kann das Sportgericht zu einer anderen Auffassung kommen. Das ist aber nichts, was uns für hoffentlich keine weiteren ähnlichen Fälle auch so leidet.
Weil Dirk Zingler, wie gesagt, ich habe ja gesagt, der sehr emotional hat gesagt, da wird dann auch mal ein Schiedsrichter geopfert. Also das Gefühl...
Nein, also nicht. Wir haben... Nein, gar nicht, weil wir für die Schiedsrichter verantwortlich sind und nicht das DFB-Sportgericht. Und wir bestärken und haben Martin Petersen in seinem Vorgehen auch bestärkt, ja, und dann auch ganz klar gesagt, es war gut, es so zu tun, in aller Ruhe so zu tun. Es war im Sinne des Sports, das Spiel dann auch fortzusetzen, aus unserer Sicht. So, und alles andere danach ist Sache des Sportgerichts, nicht mehr unsere Angelegenheit.
Haben sich ja jetzt auch andere Vereine schon solidarisiert mit diesem Einspruch von Union. Würdest du dir wünschen, Mario, dass die nächste Instanz dieses Urteil kassiert und dass das 1:1 stehen bleibt?
Ich hoffe, dass das Urteil zurückgenommen wird. Das wird weitreichende Folgen haben, wenn das Urteil so stehen bleibt. Nochmal, ich mag mir nicht ausmalen, was vielleicht an den letzten zwei Spieltagen, die vielleicht entscheidend werden, im Abstiegskampf, was da alles passieren kann. Und deswegen, ich hoffe, dass das Urteil zurückgenommen wird. Nochmal, dass man Union mit Heimspielen vielleicht bestrafen muss, Zuschauerausschluss, wie auch immer. Aber dieses Urteil muss man zurücknehmen. Das, ich würde es nicht verstehen, wenn es so stehen bleibt.
Und wenn man nochmal zu der Thematik Spielabbruch ja-nein kommt, man kann sich ja auch vorstellen, wenn dann so ein Spiel abgebrochen wird, dass man dann auch Sicherheit auf den Rängen schwer sozusagen gewährleisten kann. Deswegen habe ich jetzt aus meinem Empfinden, aus meiner Beobachtung, es eigentlich gut gefunden, dass die nochmal angepfiffen haben und dann mit diesem Nicht-Angriffspakt das Spiel zu Ende gebracht haben. Wie siehst du das?
Ich sehe das, dass alle, der Schiedsrichter, die zwei Mannschaften haben alle als Fußballer gedacht. Das finde ich gut. Für mich ist Fußball Fußball. Darum finde ich, dass man im Sportgericht hat man das fußballerisch nicht gemacht.
Ja. Fußball ist Fußball,
finde ich. Fußball ist Fußball. Also
Fußball ist 3 Euro.
3 Euro. Ja. Keine Kronen.
Kein Kronen.
Die norwegische Kronen sind so schwach.
Sind die schwach?
Sind schwach.
Ich dachte, ihr seid
wir geben euch unser Gas und Öl und darum wird unser
Bonuschef. Dafür
vielen, da zahle ich die 3 Euro zurück.
Dafür vielen, vielen Dank. Ja, also ein Thema, was uns noch beschäftigen wird, was wir hier versucht haben abzubilden, und wir haben ja, Ruth, auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt. Ich bin gespannt, wie da so das Meinungsbild ist.
Ja, das deckt sich schon hauptsächlich mit der Runde, gerade was Mario und Jan Arge gesagt haben. Also der Großteil sagt, dieses Urteil schadet dem Fußball. Sind 71%, 29 meinen, nur so lassen sich ähnliche Taten verhindern. Aber es geht schon auch noch mal darum, was bedeutet denn so ein Urteil in Sachen Wettbewerbsverzerrung? Welchen weiteren Aktionen wird da Tür und Tor geöffnet? Und Uwe geht auch noch mal auf die Reaktion von Patrick Drewes ein, die ihm ja weit zu übertrieben ist. Er spricht da von Schauspielerei und er sagt, er wurde vielleicht getroffen, aber nicht so, dass er nicht weiterspielen kann. Und diverse Fans sehen das ähnlich. Ihr habt das auch gesagt. Also mit diesem Urteil können nicht viele Fans gut leben. Und jetzt möchte ich gerne auch noch hören, was Sie am Dopafon sagen, liebe Zuschauer.
Dieses Urteil ist einfach nur eine Lachnummer. Wieso sollte man da den Bochumern 3 Punkte schenken?
Ich denke, es ist genau richtig entschieden worden mit dem Feuerzeugwurf. Null Toleranz gegenüber Gewalt. Man muss auch die Vorbildfunktion für die Jugend bedenken.
Laut Auskunft der Ärzte war Drewes nicht verletzt. Also hat er meines Erachtens geschauspielert und die Gelegenheit genutzt. Deshalb ist das Urteil nicht gerechtfertigt.
Es steht außer Zweifel, dass dieses Urteil gerechtfertigt ist. Mehr als verwerflich ist es, dass jetzt Patrick Drewes und der VfL Bochum vom Opfer zu Tätern dargestellt werden.
Die Entscheidung des Sportgerichts ist absolut richtig. So weit geht nicht und so weit muss sanktioniert werden. Punkt.
Punkt. Aber man hat auch da gemerkt, auch wenn am Ende ein Punkt gesetzt wurde, dass die Meinungen da sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wir werden das hier nicht lösen, aber wir werden natürlich darüber sprechen, wenn dann die nächste Instanz das Ganze dann final entscheidet. Und gleich machen wir weiter mit ein bisschen Zukunftsmusik. Denn es kann sein, dass noch in dieser Rückrunde die Schiedsrichter im Stadion am Mikrofon stehen und ihre Entscheidungen verkünden müssen. Geübt haben sie es auf jeden Fall schon im Trainingslager in Portugal. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Stahlberg Doppelpass. Erste Ausgabe des neuen Jahres mit Hallo von Hallo und Band in unserer Runde, in der unter anderem auch Schiriboss Knut Kircher sitzt, obwohl er schon die ganze Zeit da sitzt. Jetzt wollen wir gezielt auf die Schiris gucken und starten unsere Rubrik. Jetzt fragen wir mal.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Ja, natürlich fangen wir an mit den Entscheidungen. Klar, wir haben gesagt, Trainingslager, ihr wart unterwegs. Vielleicht, bevor wir auf die kniffligen Szenen des bisherigen Spieltags schauen, die Zielsetzung für den Rest der Saison, was habt ihr euch vorgenommen, was haben sich die Schiris vorgenommen, umzusetzen für den jetzt doch engen Zeitplan bis zur Sommerpause?
Idealerweise erstmal vom Personal her, dass alle gesund bleiben oder wieder gesund werden. Also die
sind
drei,
einige
es sind
verletzt,
drei verletzt, gerade in der Bundesliga, mit Dennis Eidegen, Patrick Gittrich und Robert Schröder. Denen drücken wir die Daumen. Die waren jetzt bei einem Trainingslager auch dabei. Und da freuen wir uns, wenn diese drei Persönlichkeiten auch wieder möglichst rasch wieder zurückkommen. Dann haben wir das Thema, grundsätzlich starke Schiedsrichter, starke Feldentscheidungen zu bekommen, so nach dem Motto, mein Spiel, meine Entscheidung, weil der Schiedsrichter auf dem Feld kann am ehesten entscheiden, was braucht er jetzt für sein Spielmanagement, für ein gutes Spielmanagement, welche Entscheidungen braucht er da dazu, dass wir grundsätzlich auch daran arbeiten, die Eingriffsschwelle hochzuhalten, wie wir es schon für den VAR, wie wir es schon begonnen haben, dass wir nur klar und offensichtlich die Grundmotivation zur Einführung des VARs haben. Aus unserer Sicht mit 30, bis dato jetzt im Vergleich zur Vorsaison 30% weniger Eingriffe, ist es schon mal ein guter Weg, der auch akzeptiert wird. Klar, es wird diskutiert, aber das ist ein guter Weg. Den wollen wir beibehalten, den wollen wir ausbauen. Und am Ende des Tages kommen natürlich nach vorne gerichtet auch wieder Neuerungen dazu. Aber ich denke, so wie dieser Spieltag bis dato verlaufen ist, sind wir gut aus den Startlöchern gekommen.
Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir alle auch diese Meinung teilen und schauen auf einen Elfmeter aus dem Spiel BVB gegen Leverkusen. Und hier haben wir die Szene. Da gab es erst keinen Strafstoß vom Schiedsrichter, dann aha, das Zeichen kennen wir. Ich gehe raus, gucke mir es an und dann die Entscheidung, das ist doch Elfer. Mario, ist das ein Elfer?
Ja, für mich ja.
Pass! Ich habe auf dich gebaut, weil ich finde, es ist keiner.
Was macht die anderen? Wie hoch hast du denn Fußball gespielt?
Ich hab, also hoch, weil ich 1,95 bin, aber sonst ganz, so. Ganz niedrig.
Es ist doch klare Absicht. Das Tabsoba, glaube ich, war es, ihm mit der Hand ins Gesicht langt. Er will verhindern, dass er an ihm, dass er durchläuft. Das ist für mich ein Foulspiel. Klares.
Und der Thuram will, der fällt, weil er im Gesicht getroffen wird.
Ist ja, genau. So? Im Mittelfeld wird doch jede Situation, wenn der lange Ball kommt oder wenn ein Torhüter den Ball nach vorne spielt, die gehen nach oben, was ja normal ist, wenn du hochspringst, dass du die Arme, und wenn du mit dem Ellenbogen jemand ins Gesicht komm,
ist das nicht normal, dass du so zurückgehst und dein Torhüter schützt?
Aber er steckt Florian, komm, wir machen das mal nach, wir zwei. Komm.
Nein, ich bin Brillenträger. Außerdem weiß ich, wo ich dich hinkneifen muss, damit du zu Boden gehst. Kannst du mir helfen?
Also ich spreche ja gegen mich selber, weil ich habe gesagt, da muss man zehnmal pfeifen. Ich verstehe, was du sagst, das ist ein Foul, aber für mich war das ein ganz, ganz leichter Elfmeter. Also, dass er schlägt ihn. Also, boah, wenn das ein Schlag ist, muss man mit Boxen auf jeden Fall nicht anfangen. Er macht so, drückt es raus.
Aber er macht halt absichtlich die Hand weg. Ne? Er weiß, der Spieler ist da und er trifft ihn halt.
So, und dann ist aber die Frage für mich an Knut Kircher. Also, nach allem, was was du bisher gesagt hast, hohe Eingriffsschwelle. Ja. Warum meldet sich, ist das so eine klare Fehlentscheidung, dass sich der VAR da melden muss?
Ja, und zwar aus unserer Sicht schon. Tobias Stieler schaut hier nur von hinten drauf. Der sieht jetzt gar nicht genau das Trefferbild. Der sieht nicht, trifft er den hier irgendwo im unteren Halsbereich, trifft er in den Brustbereich. Und die einzigste Kameraeinstellung, die das wirklich eindeutig und klar und offensichtlich auflöst, ist die Hintertorkamera. Da steht aber kein Aktiver, da steht weder der Schiedsrichter noch ein Assistent. Mhm. Und so diese Einsicht und diese Kameraeinstellung hat halt nur der VAR. Und in dem Fall muss er dann auch rein, weil das ist diese hohe Eingriffsschwelle. Es ist klar und offensichtlich. Es ist kein Schlag, sondern dann wären wir bei der persönlichen Strafe ganz anders.
Sagt dann Stieler dem VAR, ich habe es nicht gesehen.
Hilf er sagt mir. Nur, ich sehe einen ausgestreckten Arm, ich sehe aber nicht genau, wo der den trifft. Wenn der den jetzt irgendwie nur, sagen wir, leicht abgespreizt irgendwo unten blockt, dann ist es alles im Graubereich, dann ist es auch beim Schiedsrichter auf dem Feld. Aber hier ist es schon so, dass der auch noch kurz vorher über den Schulterblick geht, dass der Arm ganz klar rausgeht und der trifft den im Gesicht und da hat der Arm nichts verloren.
Bitte. Von Statistik her, wie oft ist es so, dass wenn VAR sagt, bitte anschauen, wie oft sagt der Schiedsrichter, er ist einverstanden mit dem VAR? Wie oft ist das? Weil das sieht man nicht so oft. Man weiß, wenn der Schiedsrichter geht zum Schirm, dann sagt er, okay, ja, super, das war mein Fehler. Wie oft ist das? Gibt es?
Also klar gibt es Statistiken, dass, wie oft es Eingriffe gibt. Wir haben jetzt
ja, aber Eingriffe, aber dass der Schiedsrichter sagt, nein, ich stehe auf meine Meinung. Wie oft sieht man das?
Ach so, durch die hohe Eingriffsschwelle haben wir das jetzt eigentlich so gut wie gar nicht oder relativ selten. Die Schiedsrichter werden trotzdem ermutigt zu sagen, es ist trotzdem dein Spiel, deine Entscheidung. Guck
aber
dir
die
das
machen
an.
Es fast nie.
Selten, ja, also ich denke wir auch, haben also das schon. Gefühl ist, wenn einer rausgeht, dann gibt er gleich den Elfer.
Ja, nein, so ungefähr. Nein, das ist nicht so. Also wir versuchen die Schiedsrichter schon dahin zu gehen, zu sagen, geh ergebnisoffen dahin, was im Unterbewusstsein passiert, das können wir gar nicht beherrschen. Aber schon auch, guck dir die Bilder an. Die Bilder guckst du dir nur an, wenn du etwas nicht richtig wahrgenommen hast.
Verstehe ich, aber für meine Frage ist das, wenn ein mehr unerfahrener Schiedsrichter geht zum Schirm, in VAR-Studios sitzt ein erfahrener Schiedsrichter und dann sagt er, naja, bitte sag dir dein Master, dass er falsch hat. Das sieht man nicht dort. Das sieht man auch in England. Das war in England mit Oliver zum Beispiel.
Ja. Also du meinst, dass Stieler sich das jetzt anguckt und sagt, reicht mir trotzdem nicht, sozusagen.
Du musst dich trauen.
Hätte er machen können, da wäre es jetzt auch nicht so. Robert Schröder, wenn man jetzt das FIFA-Ranking nimmt, dann ist der Robert Schröder in einer anderen Kategorie. Der Tobias Stieler ist in der Elite-Kategorie, höchste Kategorie. Also ich sag mal, das ist kein Problem. Aber er muss überzeugt sein und er war überzeugt, die Hand ist im Gesicht. Das war für ihn das Maßgebliche, da hat sie nichts zu suchen, deshalb Strafstoß.
Zweite Szene aus diesem Spiel, kurz vor der Pause, gab es ein Ziehen im Strafraum von Adeyemi am Trikot und kein Elfmeter. Nils, wie hast du das gesehen oder wie siehst du es heute, wenn du es dir anschaust?
Ja, es ist eindeutig, dass eine Berührung da ist, dass er ihn auch zieht. Ich bin trotzdem dabei, dass ich auch keinen Elfmeter gegeben hätte. Ich finde, beide arbeiten. Ich weiß, Mario reagiert schon anders. Aber
für dich ist es
beide,
Elfmeter.
Beide.
Für dich ist es ein Elfmeter.
Aber in dem Moment
ist einfach immer Elfmeter, habe ich das
Gefühl.
Aber
Schick würde doch hochspringen und würde wahrscheinlich zum Kopfball kommen, oder?
Er zieht doch ganz klar runde am Trikot. Bitte, Leute, also wenn das kein Foulspiel ist, dann renne ich jetzt an jedem hinterher und ziehe einfach. Im Mittelfeld gibt es eine gelbe Karte, weil er einen Angriff verhindert.
Ist doch aber ganz einfach. Du als Schirmer, du würdest doch in dem Moment hochgehen, würdest zum Kopfball
jetzt
kommen,
fängt er an,
wenn er dich
nicht
zieht, oder?
Der zieht ihm das Trikot aus. Der könnte nach dem Spiel ja auch fragen, ob er es kriegt.
Ich finde trotzdem, dass beide arbeiten.
Muss er nur nicht
ich finde trotzdem, dass beide arbeiten.
Aber, lass uns. Du hast ja recht. Du hast ja recht, dass beide arbeiten. Aber du siehst ganz klar, dass Adeyemi, früher war es ja immer mal auch so eine Aussage, im Zweifel auch für den Angreifer. Er wird ganz klar mit dem Trikot, das schon über Brusthöhe praktisch war, zieht er dem das Trikot fast aus und zieht ihn mit runde auf den Boden.
Ja, ich verstehe dich total. Aber ich bin dann immer so auch dieser, aus Sportlersicht, sage ich mal, also jetzt vorhin das Handspiel Gladbach. Jetzt gerade, das war keine Torchance, als Tabsoba das Foul macht. Das ist für mich auch noch keine Torchance. Wahrscheinlich könnte es eine werden, aber ich bin dann so. Aber ja, aus Dummheit hättest du ihn geben können, aber ich sage trotzdem, ich bin froh, dass ihr
aber nicht. Aber ich finde, wenn der Schiedsrichter eine Linie fährt und den einen Elfmeter gibt, muss er den anderen auch
geben. Das finde ich auch, die sind sich schon sehr ähnlich, die Szenen. Also ja. von der Eingangsschwelle her.
Wo gibt es genau so? Es gibt eine Linie?
Ja, das wird uns jetzt Knut Köcher erklären.
Ob es eine Linie gab?
Ja, ja. Also warum ist das? Also
das ist eine Situation, die haben wir natürlich auch diskutiert. Und da darf man nicht verkennen, dass der Schick schon auch vorher anfängt. Also die beiden arbeiten, wie Nils auch sagt. Ja, also von daher, ich kann das verstehen. Ich kann das am Ende des Tages, das Bild auch verstehen, dass es anhand dieses diskutiert wird. Du könntest auch, der Schick hat angefangen, du könntest auch sagen, so jetzt in dem Moment unterbreche ich und zack, ist es ein Stürmerfoul, geht raus. Beide arbeiten, beide...
Aber das ist doch normales Schubsen.
Steht das in dem Regelbuch, dass wenn irgendwas vorher... passiert ist, soll immer man nicht pfeifen?
Soll man nicht
pfeifen? Ich anfange so,
lass mich doch mal.
Schlägt zurück.
Dann soll man nicht pfeifen.
Das soll man nicht bestrafen? Das steht ja nicht in der Regelbuch.
Das habe ich auch gar nicht gesagt.
Du hast gesagt, die haben vorher gearbeitet.
Beide arbeiten und der Schick fängt auch an.
Ja, aber wir diskutieren ja diese Situation, wenn der Ball kommt, dann wird er runtergenommen.
Aber das ist ja eine Gesamtsituation.
Ist der Unterschied nicht, dass der Schiedsrichter auf dem Feld in dem Fall das gesehen hat und selbst entscheidet. Ja. Ist das der Unterschied zu der ersten Szene, die wir gerade gesehen haben?
Er hat es klar eingeordnet, er hat für sich eingeordnet, für ihn lag die Situation immer messen und deshalb, ist ja ein ständiger Dialog
geht nicht mit dem VAR rein und sagt,
das ist ein ständiger Dialog, Fehlentscheidung. Dialog mit dem VAR und da sagt er, okay, ich kann dir keine anderen Bilder zeigen, als du mir gerade geschildert hast, deshalb
bleibt
die Entscheidung auf dem Platz.
Da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Konstanz einfach, wann greift er ein und wann nicht. Und ich glaube, das ist aus Fansicht auch das Schwierige, dass du nicht genau weißt, warum greift er jetzt ein, wann ist es eine klare Fehlentscheidung. Ja. Diese Konstanz.
Aber da hat er gut, das finde ich war gut erklärt, weil wenn VAR dann eine andere Sichtweite haben, dann müssen die eingreifen. Das muss man öfter kommunizieren. Ja. Weil das verstehen die Leute nicht.
Also, gucken wir auf die nächste Szene.
Wenn wir bei jeder Szene so lang bleiben, dann müssen wir heute die Sendung verlängern.
Also, Mario sagt Elfmeter.
Mario sagt Elfmeter, ist klar. Die Frage, hier gab es keinen Elfmeter für Mainz. Mario, schau mal hin. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen in der Totalen schwer zu sehen. Hier sieht man es dann gleich schon ein bisschen besser. Also, er will schießen und trifft das Bein seines Gegenspielers, Johnny Burkhardt. Erstmal die Frage, ist das hier ein Handspiel?
Nein.
Vom Knie. Zweite Frage, hier. Ist das ein Foul?
Ja.
Also Elfmeter?
Ja.
Boah, wie langweilig, immer Elfmeter. Gut, okay, aber findest du in dem Fall wirklich ernsthaft? Ja?
Er will den Ball schießen. Mhm. Ich muss es immer wieder sagen, im Mittelfeld wird es auch als Foul gepfiffen. Ja. Wenn du den Ball schießen willst und der Spieler stellt den Fuß dazwischen, dann ist das im Mittelfeld genauso ein Foul und deswegen ist das ein Elfmeter. Weil er will ganz klar den Ball schießen, der Bochumer Spieler stellt sich dazwischen, ohne den Ball spielen zu können. Der kann ja den Ball gar nicht spielen. Jetzt hat, nachdem der Burka da liegt.
Ja. Hilft's?
Nils, wenn du was anderes
sagst. Kein Elfmeter.
Hättest du dich nicht
aufgeregt?
Aber guck mal.
Natürlich hätte ich mich aufgeregt, aber in dem Moment, er holt aus und dann macht er den Schritt dazwischen und dann tritt er ihn in die Wade.
Und das sind im Grunde alles Argumente
super
für euch Schiedsrichter.
Ich freue mich. Das könnte ein Feiertag werden heute. Nein.
Dann haben wir noch was.
Nein, also tatsächlich auch die. Also erstmal ist kein Handspiel. Das ist so ein typischer Abpraller. Das dürfen wir nicht mehr. Da verlangt der Fußball kein Handspiel und das Regelwerk schon gar nicht. Bei der zweiten Situation ist es ein bisschen mehr tricky. Ja. Ist da eine aktive Bewegung in den Spieler rein oder Johnny Burkhardt holt aus, der andere Spieler ist,
geht schon.
Der versucht da vielleicht auch vorbeizugehen, aber keine aktive Bewegung zum Burkhardt hin und bei der Ausholbewegung trifft er den von hinten auch, das heißt, er hat den ein bisschen überholt. Liegt im Ermessen des Schiedsrichters auf dem Spielfeld, ist keine klare offensichtliche Fehlentscheidung, somit greift der VAR nicht ein, muss der Fußball und wir alle aushalten. Von uns aus passt das. Und
dann haben wir noch eine Geschichte. Christian Dingert war gestern als Schiri unterwegs und hat ein bisschen gemault gegen einen Spieler von Wolfsburg. Wir haben die Szene mal und sind leise und hören mal zu. Wir können es auch zweimal einspielen, bis wir hören, was er sagt. Ey, bist du bescheuert?
Richtig so.
Ja, ey, bist du bescheuert? Zum Spieler.
Du kannst ja auch nicht alles
gefallen. Findest du gut?
Ich finde es super.
Ja. Okay.
Also die Dialog zwischen Schiedsrichter und Spieler sind super. Ich habe in England gespielt. Dann waren damals in den 90er Jahren, die waren ständig unterwegs, die Schiri. Die haben uns gesagt, great goal, fucking shit. Also die haben alles gesagt. Dann kommen wir nach Deutschland und man konnte gar nicht in den 90er Jahren nicht mit dem Schiedsrichter sprechen. Dann hast du 8 Wochen Sperre gekriegt. Ich finde das so super, dass man kriegt dann Respekt für den Schiri. Das ist der Sprachhafen im Fußballfeld. Finde ich klasse.
Trotzdem, wenn ich als Spieler zum Schiri Knut Kircher sage, ey, bist du bescheuert? Was macht dann der Schiri Knut Kircher mit mir?
Good point.
Das weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen.
Ach komm!
Nein, ich bin da einfach zu gut. Ich habe so ein großes Herz.
Ja, aber nach dem Herz geht es ja nicht. Es geht ja nach den Buchstaben des Gesetzes.
Es geht nach den Buchstaben. Und das ist so hervorragend, weil da steht drin, wenn nach Ermessen des Schiedsrichters es sich um ein grob unsportliches Verhalten, also Klammer auf, Beleidigung handelt, dann hat er die rote Karte zu geben.
Aber wenn es nach dem Ermessen des Spielers eine grobe Unsportlichkeit und eine Beleidigung ist, wenn der Schiri zu mir sagt, bist du bescheuert?
Aber in dem Fall hätte der Spieler wahrscheinlich eher gesagt, wie bitte, beziehungsweise der hätte ihn gar nicht verstanden, weil der spricht kaum Deutsch, der Spieler, glaube ich.
Bist du wieder dran. Nein, aber es ist tatsächlich so und ich glaube, da herrscht hier Einigkeit, so ein bisschen sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist, dürfen also, Schiedsrichter auch, oder?
Ich finde, Kommunikation ist wichtig, einen Draht zu den Spielern zu haben, zu bekommen, ab und zu auch mal eine klare Ansage zu machen. Und alles, was wichtig ist, um tatsächlich am Ende des Tages ein gutes Spielmanagement hinzubekommen. Und da darf man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Endlich, Gerrit!
Eieiei! Jawohl! Wir haben ihn!
Wir haben ihn!
Das ist natürlich.
Auch wenn es nur das. Sonst inhaltlich stellen wir ihn noch nicht, aber da haben wir ihn.
Das ist natürlich, das tut dem Schwabenherz weh, aber das ist egal.
Aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß doch, wie es auf dem Platz läuft, wie gesprochen wird. Da war das ja noch total harmlos gegen das
ist okay.
Was mir damals schon so auch im Amateurbereich um die Ohren geflogen ist. Also von daher, ich finde die Kommunikation ganz wichtig. Ich finde, es muss auf Augenhöhe sein. Es darf natürlich nicht zu sehr drüber sein. Aber das gehört zum Fußball dazu und das finde ich eher schön. Als wenn keiner sich mehr was zu sagen hat und wenn du einmal den Mund aufmachst, bekommst du sofort
Geld. Aber kommt das so einfach so weg? Weil das ist eine gute Frage, wann ein Spieler das sagt zum Schiedsrichter.
Nochmal, wenn der
Schiedsrichter. Dann diskutieren wir hier stundenlang oder macht so.
Ja, aber ist doch bescheuert. Wenn ich das natürlich stundenlang mache, dann wird der Schiedsrichter irgendwann mal agieren. Aber nochmal, vielleicht kann ich auch mal weggucken und sehe das nicht. Ja, und der VAR sieht es dann auch nicht. Ja, das ist dann gut. Aber ich denke. So wie du unterwegs warst auf dem Fußballplatz oder Mario.
Ich war ganz brav.
Ja, ich weiß. Aber da helfen manchmal auch klare Ansagen. Und ich finde, es gibt so zwei Räumlichkeiten. Die muss man auch belassen und ein Stück weit schützen. Das ist das, was auf dem Platz passiert, gerade im Dialog. Und das ist das, was in der Kabine passiert. Mhm. Das sind so Dinge, wo ich sage, die gehören zum Fußball dazu.
Ja. Aber es sind jetzt Innovationen geplant von Seiten der DFL. Was so diesen Raum ein bisschen vergrößert, auch für die Schiedsrichter die Aufgabe größer machen würde, nämlich nach Entscheidungen sich hinzustellen, auf den Knopf zu drücken und dem Stadionpublikum und dem Publikum zu Hause die Entscheidung zu erklären. Da soll eine Testphase kommen und wie die Schiris so sind, sie haben sich darauf vorbereitet, in einem Trainingslager in Portugal und Martin Quast, unser Kollege, war dabei und hat folgenden Beitrag mitgebracht.
Das hier kennen wir. Aber das?
Wir haben das potenzielle Tor von Hamburg überprüft. Nach Überprüfung der Bilder liegt kein strafbares Abseits vor, sodass meine finale Entscheidung Toranstoß lautet.
Ende der Durchsage. Neudeutsch Announcement. Eine Idee für die Rückrunde.
Da gehen die Meinungen im Vorfeld schon heftig auseinander. Passt es zum deutschen Fußball, ja oder nein? Und wenn du unterschiedliche Meinungen hast, dann musst du es halt probieren, Strich drunter machen nach einer Probephase und dann festlegen, gut oder nicht gut.
Es wurde ein mögliches Handspiel im Strafraum überprüft.
Nach Ansicht der Bilder lag kein Vorspiel vor.
Dementsprechend ist der Spieler mit der Nummer 9 mit der roten Karte ins Feld zu verweisen.
Finale Entscheidung, Strafstoß.
Nach Ansicht der Bilder liegt ein grobes Foulspiel vor. Finale Entscheidung, rote Karte.
Wenn Sie das im Stadion so hören, sind Sie damit einverstanden?
Ich habe die Bilder nicht gesehen, wenn ich damit so müsste ich die Bilder sehen.
Genau diese Bilder sollen in Sprache verwandelt werden. Nach einer Videokontrolle im Stadion soll der Schiedsrichter das Gesehene über Lautsprecher verkünden. Zur Transparenz. Aber wäre da nicht die folgende Idee viel zielführender?
Ich hätte nichts dagegen, wenn man die Bilder, die ich in der Review Area sehe, dass die auch auf der Stadionleinwand gezeigt werden. Weil das ist ja auch meine Grundlage. Aufgrund dieser Bilder, die ich sehe, muss ich meine Entscheidung treffen. Darüber habe ich die Verantwortung. Und das kann der Stadionbesucher auch sehen. Dann stellt man auch die Fans, die live dabei sind, nicht schlechter als den Fernsehzuschauer.
Und dann kommst du vom Monitor wieder, schließt den Review?
Ja. Viel Redebedarf, viel Diskussionsbedarf, viel Klärungsbedarf. Die Schiedsrichter wieder mal mit einer neuen technischen Herausforderung. So langsam sind sie voll verkabelt. Das neueste Anhängsel wäre dann jetzt noch ein Sprechknopf am Hosenbund. Das aber geht dem einen oder anderen dann doch zu weit.
Aufdrücken, sprechen.
Sorry, da müsst ihr euch was einfallen. Ich kann mir nicht so ein Ding hier beim Spiel ummachen.
Schiedsrichter sein wird immer komplexer. Mal abgesehen davon, dass all diese neuen Dinge auch potenzielle technische Fehlerquellen bilden können. Galgenhumor.
Einige lutschen das an, das mache ich nicht. Flutscht auch so rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was heute passiert. Aber heute werden wir zumindest noch nicht ausgepfiffen. Schon mal gut. Viel Spaß.
Die große Frage überhaupt, wie reagiert das Publikum auf Schiedsrichterdurchsagen? Im Trainingslager an der Algarve gab es keine. Sie haben was verpasst.
Überprüft wurde ein Handspiel im Strafraum. Nach Ansicht der Bilder liegt ein klares Handspiel vor. Finale Entscheidung, Strafstoß.
In Anlehnung an American Football soll eine Idee transferiert werden. In den USA ist das gang und gäbe. Der Referee im Erzählmodus.
The ruling on the field is confirmed as a backward pass.
Ob das allerdings die Zuschauer in deutschen Stadien auch als sinnstiftend ansehen?
Wenn du da eine Transparenz reinbringst und sagst, ah, okay, da war ein Foulspiel in der Entstehung der Situation oder da war ein Handspiel oder was auch immer. Ja, also die Wartezeit ist trotzdem da, aber man bekommt zumindest mal eine Erklärung. Und zwar aus erster Hand, weil das Hauptproblem ist, glaube ich, dass die Leute es von dem erwarten, der die Verantwortung hat. Und das ist am Ende der Schiedsrichter auf dem Platz.
Es gibt noch viel zu tun in Sachen Announcement, denn einfach nur Mikro rein und loslegen ist nicht in der Bundesliga.
Überprüft wurde die Abseitsstellung nach Torerzielung. Nach Ansicht der Bilder liegt keine Abseitsstellung vor. Die Folgeentscheidung lautet Tor. Ja.
Nach Überprüfung meiner Unterlagen stelle ich die erste Frage. Mario Basler.
Elfmeter.
Findest du es gut?
Ja, ich find's gut. Die Frage wird natürlich sein, wir kriegen dann wieder ein paar Sekunden mehr drauf. Ne? Erst wird sich die Bilder werden sie dann angeguckt im Fernsehen. Und dann geht man zurück und braucht dann vielleicht noch mal 30 Sekunden, um die Situation zu erklären. Könnte natürlich dann auch mal wieder ein Spiel ein bisschen länger dauern wie 90 Minuten, sondern wird dann vielleicht auch 100 Minuten dauern. Ich glaube, dass man in jedem Stadion ist mittlerweile ein Videowürfel. Ich glaube, man kann es einfacher machen, einfach die Entscheidung treffen und oben am Videowürfel diese Szene nochmal einspielen. Da brauche ich nicht nochmal 30 Sekunden eine Erklärung abzugeben, sondern zeigst den Leuten oben. Und du wirst das sowieso, die gegnerische Mannschaft, gegen die die Entscheidung gefällt wird, da werden die Fans sowieso pfeifen. Also es wird so oder so gepfiffen. Aber ich würde so oben einfach zeigen.
Es gibt ja nicht in jedem Stadion erste, zweite Liga einen Videowürfel. Also das, da muss ich dich korrigieren.
Ja, da hast du aber eine Leinwand hast du ja drin. Aber du bist dann nicht so oft im Stadion vom
Doch, aber ich glaube, das sind zwei Sachen. Generell die technologische Entwicklung, da muss der Fußball mitmachen. Punkt eins. Aber schwierig ist der letzte, wo er kommt rein und sagt, das ist kein Tor, weil es Abseits ist. Das muss man nicht sagen. Das verstehen wir. Wenn wir jetzt so VAR, man macht diese Millimeter, diese Linie, braucht man nicht sagen. Das ist die strittigste Situation. Und ich finde auch den Vergleich mit amerikanischem Sport schlecht. Weil Fußball ist anders. Fußball ist fließend. Das Problem ist, VAR momentan ist ja, das stoppt das Spiel. Und das ist das einzige Gefahr für mich, dass es dauert zu lange.
Aber im Stadion, also wenn du als Fan im Stadion bist, das stört mich schon oft, dass du einfach gar nicht weißt, warum geht der jetzt raus, was war da passiert. Und das will ich eigentlich wissen. Also vielleicht ist es tatsächlich mit dem Video, ist okay. Ich glaube, das könnte helfen mit dem Announcement, wenn es schnell geht und wenn die das gut machen. Ich sehe
aber müsste dann nicht sogar am Anfang einer Überprüfung gesagt werden, was wird denn jetzt überhaupt angeguckt? Also ich habe manchmal das Gefühl, Okay, ich weiß gar nicht, schauen die jetzt, ob es abseits war? War das Handspiel oder ja. War irgendwie davor noch ein Foul am gegnerischen 16er oder sowas?
Also das müsste klar kommuniziert werden, genau. Ja. Und ich sehe ehrlich gesagt auch noch eine andere Gefahr, weil ich habe immer das Gefühl, die Schiedsrichter sehen es ein bisschen als Strafe, wenn sie raus müssen. Ich habe was falsch gemacht. Und wenn du jetzt noch weißt, jetzt muss ich die Scheiße dann auch noch erklären, dann glaube ich, könnte es schwierig werden, ehrlich gesagt.
Ja, wie
das machen ja nicht alle gerne. Ich glaube, nicht jeder steht gerne vor 70.000 Leuten.
Ja. Weil das ist ja keine Idee, die jetzt aus der Schiedsrichter GmbH oder aus dem Kreis der Schiedsrichter kam, sondern das ist eine Entscheidung der Sportkommission, der DFL, dass sie das probieren wollen. Wie steht ihr dazu?
Also das ist sehr heterogen, die Meinung. Da gibt es Aktive, die sagen, ja, mache ich, weil es einfach zum Jobbild heute dazugehört. Technik muss die Schritte vorangehen. Und es gibt wiederum andere, die sagen, boah, ehrlich, was mache ich jetzt mit dem? Kann ich es noch irgendwie vermeiden? Ja. Also völlig heterogen, das ist klar, das ist normal, das ist was Neues dann auch, vielleicht die Angst. Was uns geleitet hat, und wir sind ja in dieser Kommission Fußball der DFL mit vertreten, war die Transparenz im Stadion. Also wie gelingt es uns, Zuschauer im Stadion abzuholen, mit dem, was gerade im No-Show läuft, beziehungsweise was der
was Zuschauer... Was heißt No-Show? Also was die Zuschauer im, Stadion,
die Zuschauer
nicht
im Stadion nicht sehen, aber der Zuschauer zu Hause kriegt ja Bilder, kriegt ja Slow-Motion, kriegt ja vielleicht auch schon VR-Bilder. Zu Hause auf dem Sofa, und das ist der einzigste Nachteil, wenn du das Live-Erlebnis im Stadion hast, dass du nichts weißt. Das habt ihr ja auch gerade gesagt. Es wäre ideal, das gleich zu sagen, was gerade gecheckt wird. Komme ich nachher drauf, ist ein bisschen schwierig, weil das ganze Spiel wird eigentlich gecheckt, und manchmal gibt es so eine Ansage aus Köln, die heißt Check Complete. Ja, dann ist was gecheckt worden, es ist nichts gefunden worden. Und wenn du jetzt jedes Mal hingehst und würdest ein Announcement machen, also pass auf, wir checken gerade das, dann bist du nur noch am Ansagen. Das wäre too much, das kann man auch nicht brauchen.
Gibt es die Überlegung, das per Video zu zeigen, oder ist das...
Nein, das war unser Gedanke auch, zu sagen, aber in der Kommission Fußball haben wir gesagt, wir starten jetzt mal irgendwann im Laufe der Rückrunde, und da laufen intensive Gespräche, wann der richtige Zeitpunkt ist, muss man natürlich kommunikativ alle mitnehmen, auch Fans mitnehmen, ja, dass das nicht irgendwie zum Rohrkrepierer wird. Und dass vielleicht man, wenn man sagt, man evaluiert das ist ein Erfolg, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir den zweiten Schritt und nehmen den Videowürfel, zeigen bewegte Bilder, welche Bilder zeigt man da, idealerweise die, auf Basis dessen dann vielleicht in einem On-Field-Review diese Dinge umentschieden wurden oder entschieden wurden. Und ja, why not?
Nun,
ja.
Was ist das Risiko für die Schiedsrichter? Also du hast gesagt, heterogenes Meinungsbild. Also wir haben ehrlicherweise auch rumgefragt und hören eigentlich, dass eigentlich fast alle Erstliga-Schiedsrichter dagegen waren oder das nicht gut finden. Ist das so?
Das war so, ja. Das hat sich natürlich mit mehr und mehr Trainieren und Probieren hat sich das auch ein Stück weit verändert. Aber es ist nicht... Es stößt jetzt aktuell nicht auf 100% Zustimmung bei den Aktiven.
Was sind die, also hat man Angst, sich da zu blamieren, weil man sich vielleicht verspricht oder weil das Mikrofon
nicht funktioniert? Da ist alles. Also könnte ein technischer Ausfall sein, das ist ja doof. Mein Gesicht steht dann für den technischen Ausfall, man hört mich nicht. Dann das Thema, ich werde noch plakativer für diese eine Entscheidung wahrgenommen. Och Mensch, hoffentlich verhaspel ich mich nicht. Das wird mir dann immer vorgespielt, weil das bleibt ja dann irgendwie im Netz. Und das Netz bringt es immer wieder. Mhm. Shitstorm, Social Media, all das, was heute leider auch dazu gehört, das beschäftigt natürlich auch die Aktiven.
Und diese Risiken werden aber überwogen, auch aus deiner Sicht, von dieser Fähigkeit möglich oder dieser Aussicht, mehr Transparenz für den Stadionzuschauer zu bringen? Oder würdest du sagen,
also mach es lieber nicht? Für mich steht da viel zu viel auf der Kontraseite. Also aus Sicht, erstmal Thema Zeit wieder, es dauert noch länger. Schiedsrichter, der läuft 10, 11, 12 Kilometer im Spiel, in der 89. Minute 170 Puls, muss entscheiden und soll jetzt noch die Ruhe bewahren und 70.000, 80.000 in Dortmund erklären, warum er jetzt gegen Dortmund entscheidet. Und wir sind ja schon heute, tun es so schwer als eine Entscheidungsfindung. Das heißt, selbst die 70.000 Heimzuschauer von Dortmund werden das nicht akzeptieren, dass es dann vielleicht Handspiel war oder dass es dann keinen Elfmeter gibt bei der Szene von Tapsoba. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es den Fußball besser macht.
Deswegen glaube ich, du musst denn die Bilder zeigen, dass die Leute im Stadion die Bilder sehen, wenn wir zu Hause sitzen, gucken uns die Bilder an und sagen, naja gut, der ist halt ein Meter im Abseits. Der sieht halt der Zuschauer im Stadion in erster Linie mal nicht. Und wenn du das oben transparent auf dem Bildschirm zeigst, nur dieses im Standbild, dass der ein Meter beim Pass im Abseits steht, dann ist es einfacher zu erklären.
Aber wir kommen doch heute auch nicht auf einen Nenner. Ne? Wenn du die Bilder siehst, dann hast du 25.000 auf der Süd, die haben 1,4 im Kessel und sagen,
das ist doch kein Meter. Aber das kriegst du sowieso nicht. Das kriegst du ja sowieso nicht. Du wirst ja immer ein Pro und Contra dafür haben. Immer gegen den die Entscheidung getroffen wird, da werden die Fans doch immer pfeifen.
Genau das.
Aber du musst trotzdem denen das Argument nehmen, Jetzt hast du ja gesehen, und wenn sie dann das ganz klar sehen, dass der Meter im Abseits war und ob der 1,4 im Kessel hat oder nicht, da kannst du mir sowieso nicht mehr helfen.
Aber man schießt sich, da muss man aufpassen.
Ja, absolut.
Aber die sehen ja aus wie DJs. Also du siehst ja diese Beitrag. Also du siehst ja etwa einen DJ und dann haben ja eh alle 1,4, weil die stehen ja da. Und das verstehe ich 100%. Dass wir müssen aufpassen, was wir mit unserem Fußball machen. Ja, technologische Entwicklung verfolgen, aber wenn der, schau diese Beitrag an. Die sehen aus wie ein DJ auf Mallorca.
Aber das war ja jetzt, das war ja die Testphase. Also
die sollen das anhaben. Das war kein Test.
Ja, aber ja klar, die brauchen ein Mikrofon.
Schon, was sie heute schon anhaben, ist ja das Headset. Das ist ja nichts Neues.
Ja, du musst das ja, musst ja nur auf die Stadionbeschallung bringen. Hast du
gehabt, einen Lautsprecher oder
was? Nein, Knopf.
Das ist ein Push-to-Talk-Button. Das heißt, du musst ja Push-to-Talk. Du musst ja zumindest die Kontrolle darüber haben, wann hört man mich über die Stadionlautsprecher. Das heißt, freischalten.
Weißt du, was ich machen würde, wenn er noch spielt? Würde. Ja, Schiedsrichter ich vorbei, heimlich genau. Also gut, wir wollen das nicht ins Lächerliche ziehen und sind echt gespannt. Gleich hat es nach einer kurzen Pause. Wollen wir mal ein bisschen auch hier ein Meinungsbild abholen. Gibt es da Akzeptanz der Fans dafür, für diese technische Innovation, die vor der Brust uns vor der Brust steht? Nach einer kurzen Pause sind wir gleich da, wieder hier im Stahlwerk Doppelpass und sprechen auch über den BVB. Durchaus schwierige Situation. Champions League Qualifikation scheint ihnen schwer zu fallen in dieser Saison. Das und vieles mehr gleich. Willkommen zurück am Stadion Doppelpass am heutigen Sonntag. Wir haben sehr intensiv bisher diskutiert, auch über die Veränderungen, die da kommen für die Schiedsrichter. Neues Aufgabenprofil. Entscheidungen über das Stadionmikrofon zu verkünden. Überhaupt muss man ja sagen, doch sehr viel, was momentan passiert. Man hat das Gefühl, man ist sehr progressiv unterwegs, also Refcam, auch solche Besuche, Entscheidungen werden öffentlich auch diskutiert. Also da ist ein Innovationswille durchaus vorhanden bei euch momentan.
Das ich muss will nicht man, sagen, glaube ich, Innovationswille, aber ich will eher sagen, so das Thema Transparenz, das Thema Schiedsrichter sind Teil des Business und da gibt es diese Filme unparteiisch, da wird die Folge 2 kommen, jetzt dann wird diese Saison gedreht, da ist das Thema technische Innovation, SAOT, also Semi-Automated Offside Technology, was wir jetzt gerade bei europäischen Fußballwettbewerben erleben, geht schneller, 40-50% Zeitersparnis, klare Bilder, die man dann auch im Stadion zeigen kann. Ja, der Fußball geht weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man schon auch, wie Arne vorher gesagt hat, draufschauen, dass sich das alles zum Wohle des Fußballs entwickelt und nicht man den Fußball so technisiert, sondern dass man ihn im Grunde genommen, und auch da sind wir gefordert, ihn in seinen ureigensten Genen auch idealerweise belässt.
Und dafür ist es eben aber dann trotzdem auch nötig, sowas dann mal zu testen und dann ergebnisoffen zu testen, wenn man feststellt, ist irgendwie doch nicht so gut, wie wir es uns erwartet haben, es vielleicht auch wieder in die Schublade zurückzuschieben. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, und den Test wird es ja geben in dieser Rückrunde, dass die Schiedsrichter auch über das Mikrofon mit dem Stadionpublikum sprechen. Und Ruth, ich habe vorhin drüber gesprochen oder so gesagt, du wirst mal versuchen rauszukriegen, wie hoch ist die Akzeptanz eigentlich beim Publikum, also bei unseren bei den Fußballfans hier in der Runde. Leg los.
Ja, weil wir ja noch nicht wissen, was die Fans davon halten. Und wir haben ja so viele auch Stadiongänger bei uns hier unter den Gästen. Deswegen würde ich einfach mal gern bei dir fragen, was hältst du von der Idee und dem Vorhaben, dass die Schiedsrichter sich eben im Stadion erklären?
Ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass sie die Fans im Stadion mitnehmen und einfach das auch mal zeigen. Aber man muss halt aufpassen, so wie es auch schon in der Runde gesagt wurde, dass es einfach die Dynamik im Spiel nicht wegnimmt.
Wenn du ins Stadion gehst, was vermisst du dann oft bei Entscheidungen? Was glaubst du, könnte eben die Tatsache, dass der Schiedsrichter es nochmal verbal erklärt, dann verbessern?
Genau, also verbal zum Beispiel auch für blinde Menschen, für Behinderte, die da sind, die verstehen es dann halt und können es nicht sehen. Ich finde es wichtig, dass beides kommt, Bild und Sprache, dass man einfach die Fans im Stadion mitnehmen kann.
Hast du die Sorge, dass dadurch eine Unterbrechung entstehen könnte, die den Spielfluss dann auch ein bisschen, die ihm schadet?
Ja, da muss man aufpassen, da gehört es halt wieder von dem Schiedsrichter abhängig, das Management von ihm, dass er einfach den Spielfluss halt nicht zu lang unterbricht und dass halt einfach das im Sport einfach auch gut tut, diese Technik.
Also Dankeschön, du bist prinzipiell erstmal dafür. Ich würde einfach mal gern die Gruppe hier an unseren Zuschauern fragen, was ihr davon haltet. Mit Handzeichen, wer ist denn dafür? Wer findet die Idee gut? Ich würde jetzt mal sagen, das ist fast noch so ein bisschen 50-50, aber doch die Mehrheit, Dankeschön, ist schon mal ein gutes Stimmungsbild.
Total, ja. Dankeschön. Ja, sehr ausgewogene, reflektierte Gedanken dieses VfB Stuttgart-Fans, ganz offensichtlich. Ja, also wann wird das denn kommen? Wie ist der Zeitplan? Gibt es da schon eine klare Idee?
Also es gibt Gedanken, aber es gibt noch keinen genauen Spieltag. Es gibt Gedanken, dass wir es im Laufe der Rückrunde auf jeden Fall machen und auch nicht in allen Stadien. Es gibt ein paar Pilotstadien in der ersten und zweiten Liga. Da wurde auch die Technik gecheckt, dass es auch reibungslos funktioniert, zusammen mit dem Headset, was wir haben. Und wir warten auf den Startschuss der DFL. Deshalb haben wir uns im Trainingslager und davor auch schon vorbereitet.
Und das hier heute mal verkündet, ja, und erklärt. Dafür vielen Dank. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir bedanken uns bei Knut Kircher für den Besuch heute.
Vielen Dank.
Er wird die Runde gleich verlassen, weil er direkt einen Flug hat.
Ja.
Viel Erfolg den Schiedsrichtern für den Rest der Saison.
Vielen Dank.
Dankeschön für den Besuch heute hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Und wir machen kurz ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Und danach sprechen wir über die schwierige Situation des BVB. Bis gleich. Da sind wir schon wieder zurück bei uns beim Stahlwerk Doppelpass. Freitagabend ging es ja los. BVB gegen Bayer 04 Leverkusen. Leverkusen 9. Spiel in Folge, wettbewerbsübergreifend gewonnen. Und der BVB mit einem großen Krankenstand, mit einer komplett neuen Abwehr und einer Heimniederlage. Also kein guter Start in den Rest der Saison. Und Steffen Bohleber guckt sich die Situation in Dortmund an und die ist kritisch.
Neues Jahr, altbekannte Probleme. Borussia Dortmund geht personell auf dem Zahnfleisch.
Es war wie ein schlechter Witz, ehrlich gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass ich jede Stunde eine neue Nachricht bekomme, dass ein Spieler ausfällt. Wir hatten insgesamt um die 12.
Trotz zusammengeflickter Notviererkette übt Trainer Nuri Sahin überraschend deutliche Kritik.
Weil die Tore zu einfach fallen. Einigen kann ich Vorwürfe machen.
In meinen Sinne?
Ja, einige.
Deutschlands ehemalige Nummer 2 hat ihren Status als Spitzenklub verloren. Aktuell reicht es nicht einmal fürs europäische Geschäft. Die Zukunft des BVB steht auf dem Spiel. Ein Charaktertest für die Mannschaft, aber auch für Trainer Sahin und Sportgeschäftsführer Ricken, denen die Erfahrung als Krisenmanager fehlt. Wieder einmal muss Sportdirektor Sebastian Kehl auf dem Transfermarkt Versäumnisse ausbessern und im Januar mit Neuzugängen für Soforthilfe sorgen. Vergangenes Jahr ist ihm das mit der Verpflichtung von Ian Maatsen und Jadon Sancho gelungen. Aber das darf kein Dauerzustand werden, denn Noteinkäufe sind kein Allheilmittel. Und sie sind Ausdruck einer naiven Kaderplanung. Vor allem in der schmal besetzten Abwehr muss Sahin ständig improvisieren. Derzeit fallen alle 4 Innenverteidiger aus und auf den Außen fehlen hochklassige Backups. Also sind Führungsqualitäten in der Chefetage gefragt, um das Erbe des scheidenden Hans-Joachim Watzke zu bewahren. Eine Herausforderung für die Neulinge Ricken und Sahin sowie den viel kritisierten Kehl. Es stehen wegweisende Wochen bevor, über denen eine zentrale Frage kreist: Wer bringt den BVB zurück in die Spur?
Mario, wer bringt den BVB in die Spur? Oder kommt er überhaupt wieder zurück in die Spur?
Na, ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommen in die Spur. Ich glaube, dass die nächsten 2 Spiele in Kiel und in Frankfurt, die werden wegweisend sein für Borussia Dortmund. Holt man da nicht Minimum 4 Punkte, glaube ich, wird der BVB für die Champions League keine große Rolle spielen für die neue Saison. Und ich glaube, auch dann wird Sahin noch mehr unter Druck kommen. Und ich weiß nicht, ob man dann auch die Saison beendet mit ihm, weil auch nach dem Spiel am Freitag, die Darstellung, die wir sie da beim Interview gegeben hat, der hat null Ausstrahlung, der versinkt in sich selbst und der kann es da nicht richtig für ernst nehmen, meiner Meinung nach.
Schon harter Tobak von dir?
Ja, das war nicht schlimm.
Das ist deine Meinung.
Ich finde einfach, wenn du dich so nach so einem Spiel dahinstellst, du hast 12 Verletzte, hör auf zu jammern. Es ist nun mal so. Ja. Er gibt doch die Richtung vor. Hm. Die Trainer verlangen von den Spielern, sie müssen jedes Mal hinten herausspielen. Bei dem ersten Tor nach 25 Sekunden, dann nimm halt mal den Ball und knallen nach vorne. Schießen halt mal 70 Meter nach vorne und versuchen nicht rauszuspielen. Ja. Da muss ich mich doch nicht wundern. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann nach 25 Sekunden ein Tor kriege.
Wahrscheinlich ist nicht gefährdet, oder doch?
Aktuell nicht gefährdet, kriegen wir auch nochmal ganz klar gespiegelt. Klar, kann natürlich passieren, wenn die Champions League zu weit weg ist, wenn es mal irgendwann 6 oder 8 Punkte sind, dann werden sie nervös in Dortmund, keine Frage. Aber klar ist, um auf dich nochmal kurz einzugehen, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich weiß, dass Nuri Sahin unglaublich beliebt bei den Spielern ist. Ich weiß, dass er schon als Co-Trainer unter Edin Terzic eine unglaublich hohe Akzeptanz hatte, weil er ein Taktiker ist, weil er unfassbar viel erklären kann, weil er es eben selber auch erlebt hat. Er war Profi, er hat für Real Madrid und Liverpool auch noch gespielt, nicht nur für Borussia Dortmund. Also ich traue dem zu, dass der diesen Karren jetzt auch wieder aus dem Dreck ziehen kann. Fakt ist aber,
aus dem Dreck 3 Euro. Ja. Entschuldigung, tut mir leid, du warst gerade im Schwung, aber da muss ich hart sein.
Oh, nehmen wir doch gerne. Fakt ist aber trotzdem, Nuri Sahin wird ein bisschen alleine gelassen, weil ich finde, er braucht einfach den Kader, mit dem er arbeiten kann, mit dem er arbeiten will. Und wir hören ja jetzt schon, er sucht noch einen Achter, er sucht noch einen Linksverteidiger. Im Winter, das spricht ja dafür, dass der Trainer nicht den Kader beisammen hat, den er sich gewünscht hat.
Das Interessante ist, diskutieren wir Dortmund oder diskutieren wie Sahin. Sahin ist eine Konsequenz von Entscheidungen, die getroffen wird über Jahre. Die waren in die Champions League Finale, soll man auch nicht vergessen. Mhm. Da waren die schon alle 8 dafür. Aber für mich ist Dortmund, wenn man über die Jahre, jetzt sieht ein bisschen so identitätslos. Wer sind Dortmund jetzt? Ich glaube, das ist eine Phase jetzt, ein super Verein, super Zuschauer, viele Leute rumherum, viel Fachkompetenz, aber wer sind die? Die erinnern mich ein bisschen so wie Manchester United momentan. Wer sind wir? Wer sollen wir sein? Holen wir jüngere Spieler? Ist das die Bellingham, die Haalands, die Sanchos? Holen wir die? Wer sind wir? Das sehe ich nicht genau. Und ich glaube dann, eine Diskussion über Sahin ist irgendwie so ein Zeitspur, weil dann ist es egal, wer der Trainer ist, wenn die Philosophie und die Kultur nicht stimmt. Und das geht um Watzke, das geht um Samba, das geht um Ricken, das geht um Kehl, das geht um alle.
Kehl gerade verlängert, also die Philosophie wird offensichtlich so weitergelebt. Ja, also das ist
ja aber das muss nicht sein, weil also die einzelnen Personen können ja die Kultur ein bisschen auch ändern. Aber ein Samba und Watzke, die waren ja 100 Jahre dabei. Wer ist Dortmund? Ich weiß es nicht, ich sehe das nicht. Vielleicht gibt es eine Kultur, aber ich sehe das nicht.
Und eigentlich ist Dortmund die Nummer 2 im deutschen Fußball. Das ist so das Gefühl dort, ja, und da sind sie momentan weit von weg.
Absolut, absolut. Ich hab mit Fans gesprochen von Dortmund, die sagen, man hat so das Gefühl, man hat die Gegner haben gar keine Angst mehr vor uns. Also es ist nicht mehr diese Wucht, da kommt jetzt die Nummer 2 des deutschen Fußballs oder in den Top-Club, sondern die sagen, man kann die schlagen. Und ich glaube, es sind Probleme wirklich auf allen Ebenen. Trainer, finde ich auch, der ist vielleicht sogar zu lieb manchmal, das ist vielleicht sein Problem, vielleicht noch zu nah dran. Da würde man sich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen mehr Führungsstärke vielleicht wünschen oder ein bisschen mehr Ausstrahlung nach außen. Aber auch die Bosse ist ja,
aber vielleicht
so
bewerten wir auch nur die Interviews oder so. Oder?
Ja, also, aber man hat so das Gefühl, er ist irgendwie noch ein bisschen zu lieb irgendwie. Ich finde auch, um das nochmal kurz zu sagen, dass es auch ganz oben anfängt. Auch Lars Ricken, finde ich, erinnert mich so ein bisschen an diese Bayern-Phase unter Oliver Kahn. Man fragt sich, wo ist er?
Du
brauchst ein bisschen mehr Führung, habe ich das Gefühl.
Du hast nur Steigerung. Ja. Du hast keinen mehr von außerhalb. Und ich finde wichtig, dass sie auch mal wieder dahin kommen, dass nicht jeder die Liedzeilen von HR BVB singen kann, sondern auch mal einer kommt, der wieder wirklich Kompetenz reinbringt.
Ja. Wie siehst du die Situation? Wie gefährlich ist es für Borussia Dortmund gerade? Weil, wenn man die Champions-League-Qualifikation nicht erreicht, letztes Jahr hat ja der 5. Platz dann gerade noch gereicht. Das weiß man ja nicht dieses Jahr, ob das wieder so geht. Was würde das bedeuten für diesen großen Club, nicht unter die ersten 4 zu kommen?
Ja, ist eine Katastrophe, weil du natürlich, wie du auch schon angemerkt hast, eigentlich die Nummer 2 in Deutschland sein willst. Aber das ist eine ganz gefährliche Situation. Du hast jetzt 25 Punkte aus 16 Spielen. Das ist eine Katastrophenbilanz. Je nachdem, wie das Spiel heute läuft, ist man 7. oder 8. Aber ich glaube, dass die aktuelle Kaderqualität an gesunden Spielern auch gar nicht mehr hergibt. Also wenn ich die erste 11 sehe am Freitag gegen Leverkusen, dann war mir vorher klar, dass sie eigentlich das Spiel verlieren werden. Und dann bin ich auch wieder ein bisschen bei Mario, wo ich sage, du hast dann 2 Startelf-Debütanten und spielst gegen Leverkusen und spielst die ersten 20 Sekunden hinten rum.
Das gibt nichts anderes.
Eine gute pressende Mannschaft.
Sehr gut.
Und machst es aber andersrum auch. Willst Very vorne pressen. Point. Und wenn die überspielt werden, spielen 2 Startelf-Debütanten vielleicht ein 4 gegen 4 gegen eine Top-Mannschaft. Und das ist dann, wo ich sage, der Ansatz ist dann falsch. Ja.
Aber wenn man vergleicht mit Leverkusen, das ist ja unglaublich. Dortmund, wir haben immer geglaubt, dass Dortmund wären die, die sollten Bayern stoppen. Dann kommt Leverkusen. Aber Leverkusen kommt mit einem Trainer mit einer klaren Philosophie, Alonso. Simon Rolfes, eine klare Philosophie mit Caro. Die haben eine Kultur. Dann ist die Ergebnisse der Konsequenz. Und darum finde ich, wir, wenn wir tabloid das diskutieren, sind wir der Trainer. Dann geht der Sahin, dann kommt ein anderer. Dann diskutieren wir wieder das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, das ist das Angst für die Dortmunder Fans, dass man...
Ich gehe ein bisschen weg von Dortmund, weil du Konsequenz gerade gesagt hast. Man muss sich mal überlegen, der Trainer von Bayern 04 Leverkusen, Xabi Alonso, entscheidet im Spiel in Dortmund, ich lasse meinen besten Spieler Flo Wirtz draußen, weil der zu spät zur Abfahrt kam.
Ist das konsequent?
Ja.
Ja. Und das kann man sich bei Nuri Sahin eben nicht so richtig vorstellen, dass er das machen würde, finde ich. Und ich finde es konsequent. Damit stärkst du seine Position, damit erarbeitest du wieder Respekt in der Mannschaft.
Und es ist auch ganz gefährlich, wenn alle im Kader sagen, super Trainer, obwohl du gerade Siebter oder Achter bist. Also das ist so, wo ich mal sage, das ist dann auch mal auch eine angenehme Situation als Spieler. Ne? Man denkt ja auch mal ein bisschen so, ach, zum Glück bin ich nicht in der Zeitung, zum Glück bin ich nicht in der Kritik.
Wenn alle den Trainer mögen, ist das nicht unbedingt ein gutes Signal?
Muss kein gutes Zeichen sein, nein. Sag ich, ist
mochten eigentlich in Freiburg alle Christian Streich?
Natürlich mochten wir ihn alle, aber trotzdem war ich genervt, wenn ich wieder nicht gespielt habe oder so. Und immer dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Wir waren ja glücklich, wenn wir Siebter oder Achter waren, aber in Dortmund ist doch die Kacke am Dampfen.
Der Trainer von Celtic damals in den 60er, Jock Steen, hat gesagt, ich bin nicht gefährlich, aber er hat gesagt, die 6, die hassen mich, muss ich wegkommen von den 5, die keine Entscheidung getroffen haben, die hassen mich oder nicht. Ich glaube, dass er beliebt ist bei dem Trainer, ist nicht so wichtig. Ich glaube, Sahin ist ein gutes Bild für Dortmund. Er ist ein super Junge, er ist der Dortmunder, aber du weißt, wie das geht. Und wenn du spielst, und ich bin genau bei dir, bei dem Spiel, du spielst mit einer unerfahrenen Viererkette und du fängst an, hinterherum so spielen, das liegt am Trainer.
Was glaubst du, was passiert jetzt noch in diesem Transferfenster Winter? Was werden sie machen? Was werden sie machen müssen? Du hast ein paar Positionen schon angesprochen. Was ist am dringlichsten, auch aus der Perspektive der Entscheider in Dortmund?
Ich sehe vor allen Dingen mal wieder jemanden, den sie brauchen, der das Spiel wirklich lenken kann. Ja? Also einer im Mittelfeld, ähnlich wie es Jude Bellingham vielleicht auch war, der wirklich so einen Impact aufs Spiel hat. Ich finde, wenn man sich die Mannschaft von Borussia Dortmund so anschaut, die erste Elf, okay, Serhou Guirassy, aber ansonsten so die Namen, wo man wirklich mal so sagt, wow, ne, das steht für Borussia Dortmund. Dieser Spieler steht für den Fußball von Borussia Dortmund. Du grinst.
Nein.
Der fehlt mir total. Also,
da haben wir doch vor Wochen oder zwei, drei Monaten schon mal drüber gesprochen. Mir fehlt einfach der Kopf für Borussia Dortmund. Du hast keine Leitfigur. Du hast keine Leitfigur. Ja, auf dem Platz hast du keine Leitfigur.
Außerhalb hast du ja
Wunder. Jan hat es doch vernünftig erklärt. Wer ist denn? Für was steht Borussia Dortmund? Du hast ein Weltklasse-Stadion. Du hast ein Weltklasse-Zuschauer. Du hast eine Stimmung in dem Kessel drin. Dann hast du da Menschen oder Fußballer rumrennen. Da ist kein ausdrucksstarker Spieler. Can soll das sein.
Und deswegen
lache ich mich aber kaputt.
Unverständlich.
Da lache ich mich kaputt.
Nochmal nach. Zurückblickend unverständlich.
Das ist Wahnsinn.
Deswegen ist für mich auch unverständlich, gehe ich total mit dir mit, dass man Spieler wie Mats Hummels, der diese Erfahrung hat, der diese Klasse mitbringt, was er jetzt bei Roma auch wieder zeigt, unter einem Trainer, der ihm vertraut, dass man den nicht verlängert hat, finde ich fast skandalös.
Ja, wobei man da auch hört, dass er jetzt auch nicht nur einfach gewesen sei in der Kabine.
Ja, aber ist ja gut. Dann hast du mal eine unangenehm ist. Wenn es gar keinen mehr gibt, der unangenehm ist, dann können wir ja alle irgendwie Zehnter werden.
Irgendwann musst du ja auch einen gewissen Generationswechsel. Das war ja nicht nur er, sondern es war ja auch Marco Reus, zwei Ikonen des Vereins. Die hat man ausgetauscht. Also das ist auch nicht einfach, so einen Umbruch zu gestalten oder so eine Veränderung. Sehen wir ja auch beim FC Bayern München.
Mir fehlt da tatsächlich auch so ein bisschen so Figuren wie Julian Brandt, Sabitzer. Das sind ja Leute, wo man sagen müsste, die müssten mal ein bisschen vorweg gehen. Pascal Groß auch.
Aber da kommt ja nichts. Dafür gesorgt, dass die alle demontiert wurden. Ja. Der lässt Sabitzer, der letztes Jahr eine überragende Saison gespielt hat, der spielt die ersten zwei Spiele gar nicht. Der hat Dinge gemacht im Anfang der Saison, wo er einfach mal ein Zeichen setzen wollte, was für ein starker Trainer ist. Der hat alles verkehrt gemacht. Das ging von Anfang an, hat Sahin für mich alles verkehrt gemacht bei Borussia Dortmund. Die waren, und das vergessen ja viele, die waren im Finale der Champions League letzte Saison.
Aber war das nicht auch ein bisschen ein Ausrutscher? Also gefühlt ist das doch schon die letzten Jahre so ein bisschen bergab.
Es mag ja sein, ob das ein Ausrutscher war. Aber du kannst doch da nicht jeden oder drei, vier Spieler auf einmal demontieren. Die eine drei Monate vorher, da war er nämlich auch schon im Verein als Co-Trainer und hat gesehen, wie stark Sabitzer war. Und der lässt auf einmal nicht spielen. Verstehe ich nicht. Das sind hausgemachte Probleme und die hat Schein zu verantworten. Und genau auch am Freitag das Spiel hat auch Schein zu verantworten, das erste Tor.
War nicht immer das Problem in Dortmund in den letzten Jahren, dass die mentale Zustand für die Mannschaft war, da wenn einer weg ist, dann sind fünf weg. Ja. Also und das geht ja auf euer Punkt, was für Typen die brauchen. Und du hast das Gefühl, wenn die runtergehen, dann gehen die gemeinsam runter. Das ist nicht einer, der hängt ein bisschen dabei. Ja?
Du hast Mentalität gesagt, das darf man nicht.
Das M-Wort wollen wir nicht mehr.
Nein, das darf man nicht sagen.
Nein. Warum?
Nein, darf man. Du darfst sowieso alles sagen.
Dann mach ich auch.
Wenn du es nicht dürftest, würdest du es trotzdem machen.
Nach Donald Trump da ist, darf man das auch nicht sagen.
Mentalität. Lass uns bitte beim Fußball bleiben. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit einem anderen M-Wort, nämlich Musiala. Das ist der wichtigste Spieler beim FC Bayern. Vertragsverlängerung. Dafür ist man bereit, offensichtlich Klauseln zu akzeptieren. Eberl hat eine Überraschung angekündigt. Wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder und sprechen über diesen fantastischen Fußballer. Bis gleich. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Das Stadion hat Doppelspaß, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück im Airport Hilton in München. Eine interessante Runde zusammen mit drei Ex-Fußballern, die auch um Sprüche nicht verlegen sind. Mario Basler, Nils Petersen, aber besonders dieser junge Herr aus Norwegen.
Junge Herr.
Ich sage das, weil wir im gleichen Jahr geboren sind. Ruth hat ein Best-of gemacht von Sprüchen von Jan Arge Fjørtoft. Bin gespannt.
Ganz genau. Ich würde aber sagen, es darf natürlich keine Sendung mit Jan Arge Fjørtoft geben, wo wir nicht noch mal auf sein tolles Tor mit der Eintracht von 1999 eingehen. Ne? Also zum Klassenerhalt damals geschossen mit dem Achtung, jetzt kommt's, gleich der Übersteiger von Jan Arge Fjørtoft damals zum Sieg. Zack. Und das muss natürlich in jede Sendung bei uns eingebaut werden. Ne?
Das war mein Tor.
Und ja, ich glaube, heute hast du nur einmal zahlen müssen. Deswegen kommen jetzt noch ein paar mehr Sprüche. Aber dafür musst du nicht ins Phrasenschwein zahlen. Die sind zu gut, die Sprüche. Ich hoffe jetzt natürlich auch auf unser Publikum. Zum damaligen Trainer hat Jan Arge Folgendes gesagt. Jörg Berger ist so ein guter Trainer, der hätte auch die Titanic gerettet.
Na?
Und zum nachfolgenden Trainer, Felix Magath, gab es dann folgende Aussage: Ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht, aber die Überlebenden wären topfit gewesen. So, der nächste Spruch, also ich weise noch mal darauf hin, kommt nicht von mir, kommt von Jan. Ich halte nichts von Sex vor dem Spiel, besonders weil ich mir das Zimmer mit Salou teile.
Jetzt kommt der härteste.
Was haben wir noch? Was haben wir noch für Sie, liebe Zuschauer? In einer Mannschaft möchte ich die Handschrift des Trainers sehen. Bei Robin Dutt sieht es so aus, als könnte er nicht schreiben. Oha!
Böse!
Vielleicht muss er doch noch ein bisschen zahlen, jetzt gleich hier ins Phrasenschwein. Bin nicht sicher. Haben wir noch einen zum Abschluss?
Ja.
Ja. Das Einzige, was Guardiola mit den Bayern noch gewinnen kann, ist der Eurovision Song Contest.
Stimmt, ja.
Ach, schön. Aber Jan, jetzt muss man dich doch noch mal fragen, mit deinem Draht zur Insel nach England, wenn wir auf Oma Mamouche gucken von Eintracht Frankfurt und wissen, Manchester City ist dran. Was glaubst du, hörst du auch irgendwas, in welche Richtung sich das entwickeln wird?
Ja, das höre ich. Ich möchte ja nicht, dass er geht. Eintracht Frankfurt möchte auch nicht, dass er geht. Und Eintracht hat ja Geld. Die haben jetzt machen eine Kapitalerhöhung. Die haben das Geld gehabt, aber die haben auch gesehen, dass der Spieler ist der Agent von dem Spieler ist bei Manchester City, hat sich geeinigt und dann ist es schwierig für einen Verein, einen Spieler zu halten. Aber Eintracht hat gezeigt mit Muani, mit Pancho, die haben gezeigt, dass die das Geld kriegen. Und das 80 Millionen Euro, das ist keine Ausgangsposition. Wenn die das kriegen, glaube ich, dass er geht. Wenn nicht, geht er nicht. Und dann bleibt er, Gott sei Dank. Aber leider ist er so. Wenn Manchester City sagt zum Nils oder Mario oder sagt, bitte komm her, na, dann ist es eine Chance. Aber Eintracht wird mit seinem Netzwerk, was die haben, das haben die bei PSG gezeigt, beim Muani. Und da zeigen die auch jetzt, dass die können sich mit Abu Dhabi ganz gut verhandeln. Da brauchst du keine Angst haben.
Krösche hat ja da mehrfach schon gezeigt, dass er da wirklich zockt bis zum Letzten, bis bis zur letzten Minute auch.
Mit Hellmann und Kröscher haben die vielleicht zwei von den Besten in Deutschland. Mhm. Und darum werden die das Geld kriegen. Und wenn Manchester City dann Mamouche haben wollen,
die 80?
Dann
muss die zahlen die 80?
Ja, sonst bekommen die nicht.
Ja, aber meinst du, die machen das locker?
Na, locker machen die nicht, aber wenn die den haben wollen... Aber nein,
dieses Geld, dass sie das bezahlen.
Ja, sonst kriegen die nicht.
Schon. Aber die Frage ist ja, ob die nicht versuchen, ihnen da die
Eintracht versuchen, aber da ist die Eintracht die Beste in der Branche und dann geht er nicht.
Also ist er weg.
Es liegt nur an Omar Mamouche, was er will. Ich glaube, wenn er will,
muss ihn ja trotzdem zahlen. Ich kann ja auch in ein Geschäft hier reingehen und wenn ich will etwas haben, ich muss ja da zahlen.
Aber ich glaube trotzdem, dass alle Spieler, ob Kolomoani, früher Jovic, wie sie alle hießen, wollten weg und am Ende haben sie eine Lösung gefunden. Manchmal viel zu spät, logisch, für den Spieler blöd.
Ja, aber Nils, ist anders jetzt, weil das ist in der Mitte der Saison und Mamouche ist ja auch ein anderer Typ. Moani hat ja gedroht zu streiken. Also das wird Mamouche nie machen. Jetzt ist er in der Mitte der Saison und ich glaube, 80 Millionen.
Gestern wieder ein tolles Tor geschossen.
Ja, super Tor.
Sein Wert für die Eintracht
ist extrem. Erst im
Sommer. Ja. Okay, wir werden es abwarten und sprechen jetzt über einen Spieler, der bei seinem Nachnamen den gleichen Anfangsbuchstaben hat, nämlich M. Das ist Jamal Musiala. Es ist kein Geheimnis, der FC Bayern möchte verlängern, er auch, aber es wird hin und her verhandelt. Es geht um Ausstiegsklauseln, es geht ums Gehalt. Naja, also es wird schwierig. So schaut's aus.
Es zieht sich wie ein Kaugummi. Immer noch keine Einigung im Vertragspoker mit Musiala. Und dabei geht es gar nicht primär ums Geld. Das würde der FC Bayern wohl reichlich auf den Tisch legen. Doch Musiala will angeblich neben einer kleinen Gehaltserhöhung auch noch eine Ausstiegsklausel in seinen neuen Vertrag. Und bei diesem Wort reagiert der Verein etwas gereizt. So schaut's aus. Musiala würde wohl bis 2030 verlängern, wenn er für 175 Millionen Euro vorzeitig gehen könnte. Kein schlechter Betrag für einen Spieler, der sonst nächstes Jahr auch ablösefrei Servus sagen könnte. Allein so etwas hat es beim FC Bayern noch nie gegeben.
Wie haben wir denn als FC Bayern bereit, Jamal Musiala ausnahmsweise eine Ausstiegsklausel anzubieten?
Also Bayern München Ausstiegsklausel ist eher ungewöhnlich.
Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich und schon gar nicht unüblich. Mehr oder weniger alle großen Vereine gewähren wichtigen Spielern solche Ausstiegsklauseln. Auch Real Madrid, auch der FC Barcelona. Doch in München halten manche die Ausstiegsklausel für ein noch schlimmeres Schimpfwort als Piranha. So schaut's aus. Apropos Piranha, so werden in München bisweilen Berater von Profis bezeichnet, die zu viel Geld fordern. Kein Sterbenswörtchen diesbezüglich Richtung Musiala. Der Club ist ungewöhnlich geduldig mit seinem zögerlichen Supertalent. Vielleicht braucht Bayern Musiala dringender als umgekehrt. Und vielleicht bräuchte Max Eberl auch mal dringend einen echten Verhandlungserfolg. Denn wenn man Musiala wirklich halten könnte, geht's vielleicht auch leichter mit den Verträgen von Kimmich, Davis, Müller, Neuer und so weiter. Hängt wirklich alles an Musialas Ausstiegsklausel? Vielleicht muss Bayern dann, bevor die Sache platzt, diese Kröte einfach mal schlucken. So schaut's aus.
Heiko, du beschäftigst dich ja viel mit dem FC Bayern in deiner Position als Bayern-Reporter der Bild. Müssen sie diese Kröte schlucken? Wird es einen Weg dran vorbei geben an einer Ausstiegsklausel für Jamal Musiala, für den FC Bayern?
Ich glaube, es ist durchaus noch die Chance da, dass es einen Weg dran vorbeigeht. Aber ehrlich gesagt finde ich, Jamal Musiala ist so ein Ausnahmespieler, der wirklich, den es nur alle 20 Jahre vielleicht gibt. Und der wird das Gesicht der Mannschaft sein für die nächsten Jahre. Der wird auch Bayern entscheidend prägen. Man hat auch jetzt wieder gesehen beim Spiel in Gladbach ganz kurz, dass er ohne ihn in der Offensive einfach was fehlt. Das merkt man jetzt schon. Also der hat einen riesen Impact mit seinen 21 Jahren schon. Und von daher Ausnahmespieler, der wird ein Weltstar, der wird das Gesicht der Truppe, für den gehen die Leute ins Stadion. Und dann kann man eben auch mal diese Ausnahme machen mit der Ausstiegsklausel, aus meiner Sicht. Wenn es 175 sind und du kriegst die dann in 3 oder 4 Jahren, dann hat auch Bayern ein gutes Geschäft gemacht. Also von daher
hat Max Eberl keine Chance. Müssen sie die Bedingungen von Musiala einfach akzeptieren, weil er so ein wichtiger Spieler ist, auch für die Zukunft?
Ja, ich finde, der Beitrag enthält ja einen Fehler, weil Sie sagen ja, Musiala will die Ausstiegsklausel. Also ich glaube, das will ja nicht Musiala. Ich lese nur raus, Musiala will bleiben, weil es gibt ja immer den Kontakt Berater-Spieler. Die telefonieren, treffen sich. Der Berater sagt, was willst du? Und er sagt, ich will bleiben. Das lese ich ja raus, weil zumindest redet man ja über eine Vertragsverlängerung. Und ich glaube, als Spieler machst du dir nicht Gedanken, du machst dir darüber Gedanken, wo spiele ich diese Saison, wo spiele ich nächste Saison, aber du denkst doch noch nicht, was in 3-4 Jahren ist. Aber die Beraterfirma denkt natürlich weiter. Ja? Und dann ist immer die Frage, wie ist der Impact auf den Spieler? Kann ich ihn dazu bringen, zu sagen, ja komm, ich hole alles für dich raus? Und, aber ich weiß nicht, ob ihm die Ausstiegsklausel wichtig ist. Deswegen,
aber ich sage auch,
Ja, klar, das ist nur ein Bayern-Thema sozusagen. Kann man ja, das aber akzeptieren?
Aber ich Bayern möchte doch nie Ausstiegsklauseln. Max Eber war ja in dem Beitrag drin, er sagt, das ist ja, wäre ungewöhnlich.
Sie wollten für den früher FC auch Bayern keinen dreistelligen Millionenbetrag ausgeben. Genau. Also der Fußball entwickelt sich auch weiter und man muss dann irgendwann dahin kommen zu sagen, okay, das hat sich halt darin entwickelt. Hauptsache, wir haben diesen Spieler die nächsten Jahre und im schlimmsten Fall kriegen wir 175 Millionen.
Gibt ja auch dem Club eine gewisse
Sicherheit. Aber du glaubst doch nicht, dass Max Eber zu Jamal Musiala als Berater geht und sagt, okay, wir verlängern mit dir, aber nur, wenn wir eine Ausstiegsklausel reinverhandeln können? Es muss doch andersrum sein.
Oder? Ja, genau, andersrum. Ja, logisch. Aber die Beraterseite will das ja sozusagen. Also Bayern will einfach nur verlängern, aber Musiala hat ja den längeren Arm, beziehungsweise die Beraterseite von Musiala, ne? Weil einfach klar ist, sie wollen ums Verrecken verlängern. Und die Beraterfirma lacht es ja tot, wenn sie sagen können, wir können alles reinschreiben, was wir wollen. Mhm. Oder wir machen noch ein bisschen Druck mit dieser Ausstiegsklauselforderung, dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Euro mehr. Weiß ich nicht, ob das Musiala wichtig ist, ob er 20 oder 22 kriegt, das keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber am Ende ist der Job des Beraters, das Maximum rauszuholen, das versucht er halt.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass so eine Ausstiegsklausel, wenn wir uns an Lewandowski erinnern, der hatte keine und am Ende ist er doch gegangen, weil es gab ganz viel Schmierentheater, mit zu spät zum Training kommen und sonst was. Eigentlich kann die Ausstiegsklausel auch verhindern, dass sowas passiert, weil du hast einfach Klarheit.
Das ist einfach also klar,
der Verein kann sagen, hier steht die Zahl, überweist uns das und sonst lege ich wieder auf.
Ja. Ist Jamal Musiala der erste Dominostein sozusagen und dann folgen die ganzen anderen, Kimmich und wie sie alle heißen. Also muss dieses Thema jetzt als erstes gelöst werden?
Also wenn das wichtig ist für Kimmich, dass er seinen Vertrag verlängert, wenn Musiala unterschreibt,
dann... Glaubst du nicht, dass das für Kimmich, er hat es ja gestern auch ein bisschen angedeutet, dass es für ihn wichtig ist, die nächsten 3-4 Jahre zu wissen, wie gut sind wir, also dass solche Spieler bleiben?
Okay.
Und das wäre immer gut.
Der FC Bayern wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder eine Top-Mannschaft auf den Platz stellen, ob mit Musiala oder ohne. Natürlich wollen wir alle, dass er bleibt. Aber wenn Spieler wie Kimmich, ich habe das Interview gestern auch gesehen, ich finde es erschreckend, dass ich mich davon abhängig mache, ob ein anderer Spieler unterschreibt oder nicht. Der Kimmich muss doch selbst wissen, also erstmal, was er am FC Bayern hat. So. Und er weiß doch, dass der FC Bayern jedes Jahr die Champions League gewinnen will. Und wenn Musiala jetzt gehen würde, ja, oder nicht verlängert, dann werden sie irgendeinen anderen Spieler, werden nächstes Jahr auch wieder 2, 3 neue Spieler holen, dass sie die Champions League gewinnen. Also der FC Bayern wird immer eine hervorragende Mannschaft auf dem Platz haben. Unabhängig davon, ob Musiala jetzt unterschreibt, ob Davies unterschreibt. Also wenn es so weit kommt, dass Spieler ihre Entscheidung davon abhängig machen, ob ein anderer Spieler unterschreibt. Ja.
So hat das ja auch nicht gesagt, aber er hat schon, er möchte schon wissen, was ist die Zielsetzung,
was für Zielsetzung sollen sie denn an die Bayern?
Und Kimmich könnte auch sagen, ich bleibe, wenn ich Kapitän bin. Also das gibt ja viele Sachen, dass du sagen kannst. Es gibt zwei Sachen, dass die Spieler immer sagen.
Zwei Sachen. Ach so, die mit den großen...
Die sagen erstmal, ich möchte mit meiner Frau erst reden.
Ja.
Okay, Punkt 1. Ich möchte die sportliche Perspektiven sehen beim Verein. Mhm. Das heißt, ich warte auf mehr Geld.
Ja.
Das ist ja nicht so, wenn du bei Bayern München spielst. Die werden ja immer eine Supermannschaft haben. Das geht aber. Aber bei Musiala ist interessant, was Nils sagt, weil das kann sein, dass der Berater fordert dann Klausel. Aber das kann ja auch sein, dass der Berater sagt, ich glaube auch, dass er hier spielt. Er weiß, was er hat. Er ist ein super Spieler, super Typ und so weiter. Aber das kann ja auch sein, dass wenn er jetzt unterschreibt für 5 Jahre, dann möchte er diese Klausel haben, um zu wissen, wann gehe ich wieder in Ausland. Er war ja im Ausland. Also das gibt viele Sachen hier. Darum verstehe ich, dass ein Spieler will eine Klausel haben.
Ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ich warte darauf, was der andere macht, weil die Verhandlungsposition von dem, der später unterschreibt, ist ja theoretisch besser als von dem, der früher. Der kann erstmal gucken, okay, was kriegt der jetzt, was hat der rausgeholt, dann kann ich vielleicht nochmal nachverhandeln.
Aber die müssen sich ja dann auf die Zahlen verlassen, die in der Bild-Zeitung veröffentlicht.
Ja, die stimmen ja.
Ach so, die stimmen immer. Verstehe.
Meistens. Also ich hoffe nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, ob mein Kimmich jetzt drauf wartet, ob er 2 Millionen mehr kriegt. Ich hoffe, dass er noch was essen kann.
Nein, das kann er
nicht. Also nicht, dass er auf einmal nichts mehr essen kann. Die verdienen jetzt schon 14 Millionen oder 15. So, ob jetzt 2 oder 3
Aber bei Kimmich gibt es ja noch eine andere Variante. Da wissen wir ja auch, dass es ein bisschen ums Thema Wertschätzung geht. Das hat er ja gestern auch noch mal ganz klar gesagt. Letzten Sommer hätte das nicht. Ich finde, er ist so ein wichtiger Spieler. Da müsste der Verein. Kimmich auch.
Ja.
Kimmich auch. Ist halt ganz wichtig im Mittelfeld. Also von daher. Fakt.
Es ist eine Milchmädchenrechnung. 25 Millionen pro Jahr, 5 Jahre sind 125 Millionen. Gib doch dem die Scheiß. Verflixter, ich wollte was anderes sagen. Ausstiegsklausel, hast du immer noch. Ja. Der hat jetzt einen 5-Millionen-Vertrag im Moment, der verdient er seit zwei Jahren. So, gib ihm doch die Ausstiegsklausel. Das ist ein Weltklasse-Spieler. Den musst du beim FC Bayern halten, ganz einfach.
Ja. So, um ein bisschen Klarheit reinzubringen für die Zuschauer zu Hause. Wir haben jetzt so halbe Zitate immer gehört. Jetzt wollen wir sie uns auch mal durchlesen. Was hat denn Jo Kimmich wirklich gesagt? Da hinten sehen wir das Ganze. Also, trotzdem ist es so, dass ich abwägen möchte, wo ich in den nächsten 3-4 Jahren sportlich den maximalen Erfolg haben kann. Also, woanders oder beim FC Bayern. Das werde ich mir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten angucken und dann eine sehr gute Entscheidung treffen. Das heißt, das zieht sich, wir hatten den Kaugummi in dem Film, noch ein bisschen hin. Was meinst du, Marlon?
Ich glaube, dass sich das noch hinziehen wird, weil er hat gesagt, jetzt schaut sich die Situation noch an und auf dem Niveau überlegst du natürlich auch, und das ist das, was ich schon ein Stück verstehen kann, will ich vielleicht auch noch mal was anderes machen auf diesem Niveau? Möchte ich vielleicht noch mal für Real Madrid spielen, für Barcelona, für Paris oder so, ja? Weil ich vielleicht schon die Chance sehe, wenn ich mir die Statistik
angucke. Jan Arge nimmt schon das Geld in die Hand.
Nein, ich sage für mich, Kimmich bleibt 100%. 100%.
Ja?
Joshua Kimmich bleibt 100%.
Okay. Das soll er auch hingehen.
Ja, 100%. Aber die Statistik zeigt doch schon ganz klar, dass Real Madrid über die letzten 10, 15 Jahre die Champions League öfter gewinnt als der FC Bayern München. Vielleicht denkt sich an Jo Kimmich, da habe ich auch mal Bock drauf. Ich möchte auch mal.
Dann holen wir einen fast 30-Jährigen und gibt ihm einen 5-Jahres-Vertrag.
Aber der ist ja gut.
Ich glaube, ein Ablöse.
Und dann spielt der
du musst doch erstmal ein Angebot von Real Madrid
kriegen. Genau.
Der ist ablösefrei, nicht vergessen.
Kann er doch haben. Da kann er ablösefrei sein.
Aber er will auch ein paar Euro verdienen.
Vergesst man nicht, vor einem Jahr, so gut war er vor einem Jahr nicht. Jetzt kriegt er wieder seine Form. Vor einem Jahr war
er. Das hat er ja auch selber gesagt. Also ja, genau. Jetzt mit einem anderen Trainer, mit einem anderen Art zu spielen.
Er bleibt.
Ja, er hat unter Tuchel schon sehr gelitten, das muss man sagen. Das kam ja gestern auch ganz klar raus. Er hat das in der Zeit wirklich immer sehr elegant weggelächelt. Aber man merkt jetzt ja schon, dass es da ein krasses Problem gab. Also er hat sich da einfach zur Seite geschoben gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja.
Also das ist es hier, Wahrscheinlichkeit, dass ich bleibe, ist deutlich höher als im letzten Sommer, weil ich sehe, wie wir spielen und auch wie der Trainer das macht. Also das ist schon nochmal Kritik an Thomas Tuchel, ne?
Wahrscheinlich, ich bin ja da auch bei Heiko, ne? Der hat dann schon sehr, sehr gelitten letzte Saison, das hat man ja auch an seinem Spiel gesehen, ja? Das hat einfach auch sportlich gelitten, wie menschlich, und da bin ich auch wieder beim Thema Wertschätzung, ihm geht es darum, einfach wertgeschätzt zu werden, das will er bekommen, deswegen...
Er wird der Kapitän.
Er wird der Kapitän.
Was ist los, Mario?
Langfristig, deswegen wird er auf langfristig...
Was ist?
Er will jetzt den letzten großen
Vertrag... Die Spieler sind ein bisschen anders als früher.
Wertschätzung, das ist ein geiles Wort. Geiles Wort.
Ja, aber es ist auch ein Jo Kimmich ist sensibel und wir sensible Spieler, wir brauchen das. Das ist uns manchmal wichtiger als eine Million mehr.
Ich verstehe das.
Habe ich nicht verdient, aber.
Aber was ist denn eine Wertschätzung?
25 Millionen Euro.
Ah, das verstehe ich.
Ab 25 Millionen Euro versteht Mario was. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Beim Stahlwerk Doppelpass. Mario von Adel und Band und unsere Runde. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Mario war auch in dieser Werbepause kurz vor der Tür, um zu schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Und Mario, was ist dir da passiert?
Mir ist viel passiert in meinem Leben. Aber das, was gerade eben passiert, ist noch nie. Ich stecke mir meine Zigarette an, wie immer. Kommt ein junger Mann und sagt, hallo, Herr Sommer.
Und dann?
Da habe ich meine Zigarette ausgemacht und bin fast zusammengebrochen.
Und bist trotz Muskelfaserriss in der Hüfte hier reingerannt. Ja,
unfassbar. Das habe ich noch nie gesehen.
Und das erste Mal zusammengebrochen.
Und das Geilste ist ja, da wollte mich noch was fragen. Da habe ich gesagt, verwechselst mich. Du musst nach Dortmund, wenn du jemanden fragen willst. Wahnsinn.
Ungefähr die Mario. Frisur, ne? Was hier alles passiert bei uns beim Stahlberg-Doppelpass. Wir waren ja bei Musiala und wir wollen es noch kurz abbinden, dieses Thema. Ihr habt über Wertschätzung gesprochen, dass die jenseits von 25 Millionen anfängt. Alles egal. Trotzdem jetzt rein aus sportlicher Sicht, Herr Nagel, ist Musiala das Signal, was du auch der Konkurrenz europaweit setzen musst als FC Bayern? So ein Spieler halten wir und dazu sind wir in der Lage.
Ja, und ich glaube, eine Weltklasse-Mannschaft wie Bayern, die sind auf einer Ebene, die müssen konkurrieren mit Staaten, Öl und Gas. Aber ein Musiala müssen die behalten. 100%. Will Musiala eine Klausel, kriegt er auch eine Klausel. So einfach ist das. Und wenn er unterschreibt, wow, das ist ein Signal zum ganzen Fußballwelt.
Siehst du auch so?
Ich will ihn nicht in einem anderen Trikot sehen. Also ich würde durchdrehen. Ich bin ja auch zu sehr Patriot. Ich liebe es, dass dieser Spieler in der Bundesliga ist und bei den Bayern natürlich dann auch. Und dann hoffe ich, dass er noch lange da ist. Und das wäre eine wahnsinnige Negativwirkung so nach außen hin, wenn Bayern diesen Spieler verliert mit dieser Qualität. Das wäre brutal.
Also gestern Abend, weil wir ja früh anfangen hier mit unseren Besprechungen, Mario ist immer ganz früh
Matthias.
Da. Matthias, Entschuldigung. Genau. Bin ich schon beim aktuellen Sportstudio immer so in der kurz vor der ersten REM-Phase sozusagen. Aber Max Eberl hat da gesagt, wir werden weiterarbeiten und dann gibt es irgendwann die Überraschung.
Ja.
Er meint, dass es eine Überraschung ist, wenn Musiala verlängert? Oder,
ich glaube, er spricht eher von jemand anderem, ehrlich gesagt. Er hat ja schon mal im Dezember sowas angedeutet, es könnte eine Weihnachtsüberraschung geben, die ist nicht eingetreten. Ich glaube, er muss so ein bisschen das Ganze... Ich glaube, er sieht die Gefahr, dass es sich zu weit nach hinten zieht. Das hat er ja auch schon angedeutet. Und das wird natürlich dann gefährlich, wenn nur noch darüber geredet wird am Ende der Saison und nicht mehr über die Champions League oder Bundesliga-Ziele. Dann hast du ein kleines Problem. Ich würde ehrlich gesagt in alter Uli Hoeneß-Manier Musiala den Vertrag hinlegen und sagen, trag die Summen selber ein. Wir machen das.
Aber wen meint er denn dann, wenn er nicht Musiala meint, deiner Meinung nach?
Vielleicht ein Davis, vielleicht ein Neuer, vielleicht ein Müller. Aber das ist halt, glaube ich, nicht die ganz große
Neuer
Nummer.
Neuer ja relativ.
Sieht alles gut aus, das wäre nicht die ganz große Überraschung. Also von daher, vielleicht überrascht er mich auch, ich weiß es nicht.
Okay, dann lassen wir das mal für heute so stehen und gehen zu dir, Ruth.
Und ich habe noch die Spenden. Und wer Mario Basler, also unseren Mario Basler, nicht Matthias Sammer, mehr Fragen stellen möchte, der kann auch bei Dupa on Tour vorbeikommen. Der Doppelpass geht nämlich auch in diesem Jahr auf Tour, vielleicht in Ihre Stadt. Und da ist Mario auch häufig zu Gast und demnach wäre das ja auch eine Möglichkeit. Und zu den Spenden, wie gewohnt, auch in diesem Jahr. Wir haben sogar 3 Spenden über 100 Euro, mit denen fange ich mal an. Wow. Nordmannen von Rot-Weiß Essen. Dankeschön. SV Gößweinstein. Und Herrscher Elite. Dankeschön. Außerdem haben gespendet Büro Kavalier Werner Edelmann, Nicole und Holger Bandau, Orla Schatzis, aha, SC Tapfheim, stark vertreten Thomas und Kerstin aus Unterschleißheim, die Skatbrüder Köhlerbuben aus Bad Grund, die Familie Bussmann Fantastic Blue Reken. Und Grüße an Peter Stark von Max, Alex und Hans. Vielen Dank.
Ja, danke für die Spenden. Danke für die Diskussion heute. Euch allen noch einen schönen Sonntag. Mario, dir gute Erholung. Sowohl von der Verwechslung als auch was die Hüfte angeht. Nächsten Sonntag gibt es wieder einen Stahlberg-Doppelpass. Bis dahin empfehlen wir uns, sagen Prosit, machen Sie es gut und bis ganz bald. Tschüss.